Man glaubt es kaum, die Sonne scheint und das ist nicht das Einzige, wie man richtig glücklich werden kann. Wie werden Läufer glücklich? Das und vieles mehr heute im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, wie wird eigentlich ein Läufer glücklich? Eigentlich ganz einfach, ne? Schuhe an und los.
Genau, einfach Schuhe an, los und schmerzfrei dem schönsten Sport der Welt nachgehen. So einfach kann es manchmal sein. Ich will jetzt nicht, wie soll ich sagen, den Tag vor dem Abend loben, aber ich bin heute am Tag unserer Aufnahme tatsächlich das erste Mal seit 3,5 Wochen wieder laufen gewesen. Es ist nicht gleich, dass die Leute denken, eine richtige Trainingseinheit. Wir reden hier von 16 Minuten oder 4 Kilometern. Aber ich muss sagen, das hat sich so geil angefühlt wie schon lange nicht mehr. Also nicht nur, weil wir heute, man sieht es vielleicht im Hintergrund ein bisschen, auch schönes Wetter in Regensburg haben mit Sonne. Ich
Ich glaube,
bin
das ist eine
losgelaufen.
Fototapete, wenn du mich fragst.
Ja, ich habe hinten so ein Licht aufgebaut. Sondern, ja, es war schwer, glaube ich, schwer zu sagen, wer mehr gestrahlt hat, die Sonne oder ich, weil ich hatte so ein Dauergrinsen im Gesicht einfach, während ich auch nur zweimal um Block bei uns gelaufen bin. Also auch relativ stupide, aber ich dachte mir, falls hier mir die Wade gleich um die Ohren fliegt, dann habe ich keinen Bock, wie bei den letzten Malen irgendwie 4 Kilometer nach Hause laufen zu müssen.
Okay, du hast also einen Cooper-Test gemacht oder was war das jetzt für ein Ansatz?
Das war das Maximum, was ich meinem Doktor in München rausleiern konnte, sozusagen. Denn wir hatten am Montag noch das MRT, das hatten wir angeteasert, glaube ich, in der letzten Folge auch in München nochmal. Und da muss man erstmal jetzt ein bisschen die Erwartungshaltung vielleicht einfangen. Also es ist besser, ja, das ist schon klar. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man auf den Bildern nichts mehr sieht. Der Dr. Hahn und ich kennen uns aber auch schon lange genug, dass wir da eine ganz gute, wie soll ich sagen, gute Ebene zueinander haben. Also er hat auch gesagt, es gibt es zwei Varianten, aus welcher Sicht er das mir jetzt erklären muss. Die eine ist die ärztliche. Wenn ich irgendein, in Anführungszeichen, Nicht-Profisportler mit gewissem zeitlichem Druck wäre, würde er sagen, lieber wäre es ihm, wir nehmen nochmal 1, 2 Wochen dazu, so literaturmäßig, um auf Nummer sicher zu gehen. Er weiß aber auch, dass ich letztlich nicht die Zeit dafür habe. Und er denkt, er hofft, dass es gut genug ist, dass wir jetzt versuchen können, vorsichtig anzufangen. Und vorsichtig anfangen heißt halt, dass er auch gesagt hat, wenn wir jetzt nicht auch nochmal behandeln und vielleicht auch nochmal spritzen, dass ich 2 Tage Rad machen sollte. Das habe ich ja dann auch gemacht, Dienstag und Mittwoch. Und dass ich dann heute, da habe ich ihn schon einen Tag runterverhandelt von Freitag auf Donnerstag, zumindest mal 15 Minuten.
Das ist so
Der
typisch.
Klassiker.
Ja.
15 Minuten laufen und morgen aber auch erstmal wieder alternativ, also wieder Rolle und dann am Samstag mal gucken, halt länger. Also wir haben jetzt auch nicht die Zeit, das weiß er auch, also da können wir auch ganz offen sprechen. Wir haben ja nicht die Zeit, dass wir da jetzt einen super smoothen Reha-Aufbau machen. Also ich habe ihm auch gesagt, wenn ich nicht Ende nächster Woche vernünftig laufen kann. Also vernünftig laufen heißt halt bei mir, ich kann normale Dauerläufe machen, Stunde, Stunde 20 und vielleicht auch mal dann für Anfang der zweiten Woche mal sowas wie ein erstes vorsichtiges Fahrtspiel denken. Also einfach mal Minutenläufe, mal Pumpe ein bisschen bewegen, ohne dass da eine feste Zeitvorgabe ist, dann brauchen wir nicht weitermachen, weil das Rennen, wo ich aktuell noch davon ausgehen kann, dass es stattfindet, dazu können wir später auch kommen. Das einzige mir bekannte Straßenrennen ist jetzt abgesagt worden, nämlich gestern, was eigentlich dieses Frühjahr bis zu dem April mir bekannt ist. Aber klar, wenn du Mitte April einen Marathon laufen willst, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das sind ja unsere Hörerinnen und Hörer hier auch, glaube ich, erfahren genug, spätestens nach einem Dreivierteljahr hier unserem Podcast. Also eigentlich ist es vernünftig, 12 Wochen intensiv Vorbereitung dafür einzuplanen. Besser wäre mehr. Wir haben jetzt 10 Wochen vorher und ich versuche gerade anzufangen zu laufen. Also es ist nicht so, dass das zwangsläufig eine Erfolgsgeschichte wird.
An dieser Stelle greift
Aber wir schauen mal.
natürlich mein vielleicht etwas anderer Horizont ein, kurz, ja. Also erstmal, um das klar zu machen, wenn man zum Beispiel eine halbe Distanz oder eine lange Distanz oder auch einen olympischen Triathlon vorbereitet, 12 Wochen ist so das Muster, ja, was man sowohl bei einem professionell betriebenen Marathon als auch bei sehr anspruchsvollen Veranstaltungen im Triathlon-Bereich, das ist so ein Klassiker. Ja, 12 Wochen kann man wunderbar eine wirklich schöne Aufbau-Peak-Phase und auch noch eine Regenerationsphase vor dem Ereignis einbauen. Also wunderbar. Wenn man jetzt nicht laufen kann, heißt das noch lange nicht, dass es vorbei ist. Weil ich kann dir auch für dein ja schon äußerst professionell aussehendes Radtraining, ja, noch
Da
ein
können wir auch
paar
noch zukommen, wo ich
Einheiten
das her habe.
ans Herz legen, nicht an die Hand geben, sondern ans Herz legen. mit denen du dich richtig martern kannst. Ja? Im Moment warst du ja noch im Schickimicki-Bereich, aber
die also Reaktionen auf ich hatte Durchschnittspuls von 156 gestern auf der Rolle. Ich weiß nicht, ist das 156 normal?
156 Puls?
Ja, Durchschnitt. Also ich habe auch gut geschwitzt, muss ich sagen, ja. Also ich habe schon reingedrückt.
Da würde ich jetzt mal sagen, war 156, würde ich das Wattprotokoll gerne sehen.
Das haben wir ja nicht dazu auch, das ist eine relativ basic Rolle, die ich von meinen Schwiegereltern aus dem Keller besorgt habe.
Jetzt mal langsam. Ne? Erstens, schon als du im Reha-Zentrum, ich will ja gar nicht Fitnesszentrum sagen, sondern im Reha-Zentrum auf dem Rad
saß. Das war natürlich so ein Standard Indoor-Cycle.
Da hatte aber ja eine Wattmessung und da habe ich 240 Watt gesehen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ja?
Okay, da habe ich überhaupt keinen Vergleichswert, den muss ich gestehen.
Macht ja nichts, aber ich. So, das ist gar nicht mal so schlecht. Und dann hat ja das Foto von dir mit der Rolle auf dem Balkon, ja, das ist ja schon der Next Step into Professionalism, ja.
Ist das so? Okay.
Ja, ist so. Hat natürlich auch ein paar Reaktionen ausgelöst, ne? Also erstens, ja, bei mir natürlich, ja, nämlich, dass ich erstmal jubelnd 23 Runden durchs Zimmer gedreht habe, als ich das gesehen habe, logischerweise. Ich gedacht habe, yes, jetzt ist er dabei, jetzt hat er sich schon eine Rolle gekauft, ja.
Ausgeliehen, sagen wir mal erstmal.
War das Rennrad von deiner Frau oder was war das für ein Rennrad, was da drauf war?
Nee, das ist ein 10 Jahre altes Rennrad, was ich vor Ewigkeiten zu Studentenzeiten noch mir mal besorgt habe, weil ich damals auch in einem Sommer verletzt war und halt gesagt habe, ich gehe nicht ins Reha-Zentrum und setze mich auf so ein Indoor-Ding, dann fahre ich Rennrad. Inzwischen lange nicht mehr wirklich genutzt, außer wenn ich in die Stadt will im Sommer, dann laufe ich halt meistens von zu Hause aus, ziehe mich um, hol mir eine Banane oder was. Und pack meinen Rucksack mit den Utensilien fürs Krafttraining und fahre halt mit dem Rennrad dann schnell baller ich in die Stadt. Das kann man in 10 Minuten schaffen von Tür zu Tür, wenn man Gas gibt. Und ansonsten ist das schon lange nicht mehr genutzt. Das ist weit, weit weg von High-End, also ganz weit weg, möchte ich sagen. Und die Rolle, da aber auch danke, ne? Es war jetzt nicht so einfach, jetzt auf die ganz Schnelle zu überlegen, wie wir das am besten machen. Meine Schwiegereltern hatten noch welche im Keller und Barbara hat gestern am Dienstag die schnell besorgt. Das ist aber noch so ein Ding, da könnte ich keinen Swift mit anschließen oder irgendwelche Wattmessungen vornehmen, aber ja, zum Quälen reicht es jetzt fürs erste Mal. Wer das weiß, vielleicht muss ich mal in neues Rad und neues Equipment investieren.
Das reicht zum Quälen erstmal völlig aus. Ja, natürlich kannst du anfangen, jetzt erstmal High-End Material zu besorgen. Davon wirst du aber nicht fitter, ja, sondern erstmal die Rolle hinstellen und los.
Ja, genau, so
156
war das gestern.
Puls. Boah. Ich glaube, das schaffe ich gar nicht. Also, was du nicht siehst, ja.
Also, vielleicht sollte man dazu sagen,
nach meinem Radfahren, weil ich gerade 2 Stunden Radfahren war.
Ralf sitzt hier mit Daunenjacke gerade.
Ja, weil mir noch ein bisschen frisch ist, ne?
Aber ich kann dir auch sagen, wie ich das gestern versucht habe, als jemand, der auch sagen wir mal, natürlich jetzt ewig nicht mehr auf einem Rennradsattel saß, war eine Stunde auch aktuell schon tough, sag ich jetzt mal, auch mit Rennradhose und allem drum und dran, aber ich dachte mir, wie mache ich jetzt aus einer Stunde das Beste? Dann hatte ich natürlich auch Musik auf dem Ohr und habe festgestellt, Metal hilft. Also ich habe verschiedene Genres durchgeprobiert und habe dann gemerkt, so Metal hilft, zum Beispiel Iron Maiden, Fear of the Dark, super Song. Da kriegst du ganz schnell 7 Minuten mal von der Uhr runter und man kann natürlich je nach Situation im Lied halt auch reinhauen, sag ich jetzt mal, und zwischendrin mal wieder ein bisschen entspannter fahren. Das hat die Zeit auf jeden Fall gut verkürzt und da waren aber dann vielleicht auch mal ein paar Sessions dabei, wo der Puls halt deutlich über dem Schnitt war, sagen wir mal.
156 Durchschnittspuls, ich muss jetzt mal gerade nachdenken, das geht gar nicht auf dem Rad.
Vielleicht, das liegt auch an meinem unfitten Zustand. Das
doppelt gezählt.
Wahrscheinlich.
Also, dass du mit deiner Ausdauergrundfähigkeit, ja, weil, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes, das Ätzendste, ja, für Triathleten ist es, wenn Profiathleten plötzlich zum Triathlon kommen, egal ob Schwimmen, Laufen oder Radfahren, ja, dann mit ihrer unglaublichen Pumpe da lang gesegelt kommen und alles kurz und klein metzeln, ja, weil man die natürlich nicht kaputt belasten kann. Es sei denn, sie können nur treiben statt schwimmen, dann könnte das schon mal ein bisschen ernsthafter werden. Aber wir sind ja hier noch beim Fahrradfahren, nicht den dritten vor dem zweiten Schritt machen.
Das stimmt.
Und normalerweise ist es so, dass Läufer auf dem Fahrrad sehr gut klarkommen und Schwimmer kommen auf dem Fahrrad noch besser klar, weil die in der Regel noch ein bisschen mehr Grundkraft in den Oberschenkeln haben. Aber das nervt total, wenn die dann kommen und zum Beispiel am Berg natürlich überhaupt nicht zucken im Ausschlag des Pulses, wenn du schon in der Atemnotsituation bist. Deshalb bin ich jetzt ein bisschen überrascht.
Man muss aber sagen, nach drei Wochen,
das kann auch der Stress sein. Das kann auch der emotionale Stress sein, den du noch erfährst, sobald du ein Fahrrad unter deinem Hintern hast.
Schon, dass ich es gesehen habe, da hatte ich Schweißperlen auf der Stirn.
Ja, genau.
Nee, also was man natürlich auch sagen muss, das muss man vielleicht zur Einordnung sagen, also bei mir ist es schon relativ schnell so. Also ich merke einen großen Unterschied zwischen, sagen wir mal jetzt Verletzungspause 3 bis 4 Wochen, was ja bei mir aktuell der Fall ist, wo ich kaum Cardio trainieren konnte oder, sagen wir mal, im ersten Schritt durfte. Wie gesagt, Aquajoggen, Schwimmbäder aktuell geschlossen, und Radfahren war vor allem in dieser ersten Akutphase, weil wir gesagt haben, wir müssen die kürzestmögliche Auszeit versuchen irgendwie hinzubekommen, um dann wieder aber in ein richtiges Lauftraining zu kommen im Hinblick auf den Marathon. Das heißt, ich hatte ja wirklich, die eine Woche konnte ich ja nicht laufen, bis wir zum MRT gemacht haben, und dann hat ja Jochen, also Dr. Hahn hat mir dann gesagt, 2 Wochen auf jeden Fall, du kannst Rumpf, Kraft, alles Gym kannst du machen, solange ihr die Beine irgendwie raushaltet. Das heißt, ich habe natürlich auch echt 3 Wochen fast kein Cardio-Training gemacht. Und das ist natürlich jetzt schon spannend, weil man sieht beim Laufen heute Morgen auch, dass mein Puls natürlich gerade in anderen Sphären ist, als wenn ich natürlich voll trainiere. Also wenn ich, wir haben ja schon oft darüber gesprochen hier, dass wenn ich im vollen Marathon-Training bin, dann laufe ich als regenerativen, oder kann ich, muss ich nicht, aber kann ich als regenerativen Dauerlauf 4 Minuten, 4:10 laufen, dann habe ich manchmal einen Puls von unter 130. Aber das liegt auch daran, dass du natürlich dann über Monate hinweg schon sehr viel gelaufen bist, sehr intensiv gelaufen bist, und das verändert schon sehr deutlich auch überhaupt die Höhe, wie weit du hoch kannst. Und ich merke aber genau im Umkehrschluss auch, wenn ich jetzt 3, 3,5 Wochen das gar nicht mehr groß touchen konnte, verändert sich das beim Laufen auch, weil ich hatte heute Morgen, glaube ich, ich bin ja gerade mal eine Viertelstunde da eben gerannt, was war das, 401, 402, irgendwie sowas, für die 4 Kilometer hatte ich zum Beispiel einen Durchschnittspuls von 151, also daran siehst du ja auch, dass da in den 3, 4 Wochen sich das schon sehr stark verändert.
Das war jetzt ja was anderes.
Deswegen ist vielleicht beim Radfahren der Puls auch so hoch gerade.
Wie soll ich das mal nennen? Das war jetzt der Lustpuls. Ja. Hurra, hurra, ich bin draußen.
Ja. Ja, das hat sich echt verdammt gut angefühlt heute Morgen, ey.
So einfach
kann das sein.
Nur eine Viertelstunde um Block, ne? Wie geil sich das anfühlen kann.
Das ist unglaublich. Und das muss man auch sagen, ich hoffe, ich kann es jetzt länger behalten, weil das ist echt schwer als Profi. Leider muss man auch sagen, dieses Wertschätzen. Jedes Mal, wenn du aus einer Verletzung zurückkommst, wird einem aufs Neue, obwohl wir das so lange schon machen und auch auf so einem intensiven Level machen, bewusst, was das eigentlich für ein Geschenk ist, dass man überhaupt laufen kann. Ganz losgelöst ist mal, ob das jetzt schnell war, das war es ja heute Morgen nicht, oder irgendwie einen Leistungshintergrund hat es ja auch nicht gehabt. Das Wetter war relativ geil für Winter in Regensburg, sagen wir mal, und Laufen war einfach geil. Die Bewegung des Laufens einfach, diese Freude, dass man das machen kann. Und leider geht das bei uns, vielleicht weil es unser Job ist, irgendwann manchmal nicht immer, aber schon auch mal phasenweise verloren, weil Training dann halt einfach schweinehart ist und man halt einfach immer nur erschöpft ist und nur Quälerei. Und das ist aber eigentlich echt was ich jetzt versuche, für dieses Jahr zumindest mehr zu, was soll ich sagen, internalisieren, ja, dass man sich da dann öfters mal wieder dran erinnert, dass es halt auch sein kann, dass man es nicht mehr machen kann, und das ist schon sehr schön.
Ja, auf jeden Fall, wenn du es schaffst, schon mal die nächsten 12 Wochen dieses Zeitlimit zu nehmen, würde schon helfen. Ne?
Auf jeden Fall.
Ich hätte auch noch ein paar sehr, sehr schöne Einheiten auf dem Rad für dich. Ne? Also, weil die nicht ganz so gute Nachricht ist ja, Montag und Dienstag soll es in Köln schneien. Was passiert dann überhaupt in Regensburg? Ja?
Ich wollte sagen, arktischer Wintereinbruch, minus 20 Grad.
Also tatsächlich soll es, angeblich soll es schneien. Mal gucken, ob es jetzt tatsächlich passiert oder nicht. Aber dann würde man ja wieder auf die Rolle gehen, und dann würdest du vielleicht die Rolle auch gar nicht auf den Balkon stellen wollen, sondern drinnen lassen, nehme ich mal fast an. Da gibt es aber dann sehr, sehr schöne Sachen, ne? Weil man kann ja das, was du an Intervallen machst, beim Laufen, das kannst du natürlich auch wunderbar auf dem Rad machen.
So Pyramiden, minutenmäßig meinst du, oder?
Ja, man würde vielleicht eher klassisch Intervalltraining machen, ne? Also sagen wir mal 5 mal 3 Minuten mit Minute easy zwischendurch und vorher halt ein paar Sprints und nachher ein bisschen Sweet Spot. Ja, so halt, ne? Also Sweet Spot wäre dann irgendwas so zwischen 75% und 80% vielleicht, so in dem Bereich. Also da kann man sich halt tatsächlich natürlich von Musik leiten lassen, oder man macht halt eben ein klar definiertes Programm, so wie du das halt beim Laufen auch machen würdest. Weil das ist dann schon abwechslungsreicher, als wenn man sich einfach auf die Rolle setzt und versucht, irgendwie eine Stunde rumzukriegen.
Das hätte ich auch nicht. Da habe ich schon relativ schnell gemerkt,
müssen wir nicht diskutieren.
Da wirst du ja blöd, ey.
Also ist nichts für mich. Es gibt genug Leute, die das können. Aber ich kann das auch nicht. Und ich finde es dann halt auch besser. Zumal, wenn du nicht auf dem Balkon bist. Du hast ja gesagt, man transpiriert halt sehr stark. Oh, ja. Wenn du drinnen bist, noch viel mehr, weil du hast keinen Fahrtwind, gar nichts. Ja, ich hoffe, deine Frau hat einen Ventilator für dich bereitgestellt, weil sonst ist es für sie auch nicht so schön.
Ja, das stimmt natürlich.
Also das sind so die Kleinigkeiten, die brauchst du dann alle, wenn du jetzt ins professionelle Radtraining einsteigst. Ne?
Ja, ein Ventilator, muss ich mir merken. Dann natürlich auch den Zwift-Account, ist ja auch klar. Und,
und, da hört es nicht mehr auf. Ich kann dir sagen, es hört auch nicht dann schlecht. Nicht mehr auf. Ja. Und dann wird es erst richtig schön. Ja. Du hast schon ein paar Profi-Fragen gekriegt, ne? So direkt die Profi-Anfragen gekriegt. Ne?
Jetzt haben sehr viele Leute auf jeden Fall mir gestern geschrieben, überwiegend Podcast-Hörerinnen und Hörer. Sonst auch wahrscheinlich Leute, die grundsätzlich so meine Trainingsschwerpunkt, meine Schwerpunktsetzung so kennen, haben mir sehr viele Leute auf Instagram gestern auf die Story geschrieben, unter anderem auch mit den Fragen, ob ich wie Anton Palzer dem nichts vorhabe, die Sportart zu einem späteren, also doch schon späten Karrierezeitpunkt nochmal grundsätzlich zu ändern, ob ich vielleicht auch für Bora schon mal trainiere, fürs Probetraining. Für Bora
keine schlechte Adresse.
Na, auf keinen Fall, aber ich glaube, das ist dann doch noch ein bisschen weit weg. Und die Langdistanz-Triathlon-Fragen, die kamen auch, wie es mit dem Schwimmen aussieht, ob da schon was in Planung ist für dieses Jahr.
Ja, mach dir gar keine Sorgen, weil wenn du da einmal in diesem Schwimmstartbereich drin bist, ja, das ist ja für dich dann wie Treiben. Die anderen ziehen dich schon irgendwie mit.
Die ziehen mich im Wind.
Du musst nur so ganz entspannt die Arme ein bisschen ziehen, drücken. Mehr ist das nicht. Das geht ganz von außen. Hast du so ein Neo-Ding an. Das ist wie auf einer Luftmatratze im
Das hört man im immer, Urlaub. Aber ich kann mir das auch nicht so recht vorstellen, dass das dann wirklich so ist.
Ja gut, es gibt auch Situationen, da schwimmen die dann einfach über dich drüber, wenn du nicht mehr wegkommst. Das passiert auch schon mal. Ja. Das ist übrigens das Erstaunlichste, weil ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das ist bei Marathonveranstaltungen wirklich anders. Beim Triathlon, da stehen halt alle relativ eng, kann man sich heute schon gar nicht mehr vorstellen, relativ eng beieinander, helfen sich gegenseitig, die Neos zumachen oder, keine Ahnung, eine Brille vernünftig oder die zweite Badekappe richtig über die Brille ziehen oder was auch immer, ja, und wünschen sich Glück und erzählen kurz, hey, was hast du denn vor und so, wie willst du denn schwimmen? Dann fällt der Startschuss 21:22 und es ist eine Prügelei und eine Treterei vom Allerfeinsten, dass du denkst, was genau ist eigentlich jetzt hier gerade mit euch los, Freunde der Milchstraße, ja? Weil es ist doch auch egal, ob ich jetzt 30 Sekunden eher oder später aus dem Wasser rauskomme, ja. Weil danach wird noch eine Weile Rad gefahren und danach wird noch eine Weile gelaufen. Es ist also nicht kriegsentscheidend, aber da wird sich gekloppt, als sei es lebensentscheidend. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz erstaunlich. Leute, die dir vorher noch mit offenem, freundlichen, lachenden Gesicht alles Gute für den Tag gewünscht haben, ja, die dann nach 25 Meter Schwimmen in die Fresse treten. Ja, also kaum hauen. Ja. Es ist wirklich erstaunlich. Es ist wirklich ganz erstaunlich. Ja, beim Laufen, also Gerangel gibt es auch schon mal, ne?
Ja, da kann ich jetzt natürlich gar nicht mitreden, wie es so im klassischen Hauptfeld aussieht, aber gerade Valencia ist mir noch sehr gut in Erinnerung, dass die Verpflegungsstationen, also das ist auch total paradox, das ganze Rennen über ist es schon relativ kollegial, weil jeder weiß natürlich, okay, wenn wir zusammenbleiben und uns vielleicht abwechseln, ist das auf jeden Fall ein Vorteil für uns alle, aber an den Verpflegungsstationen ist sich natürlich jeder selbst der Nächste und jeder setzt alles ein, dass er seine Flasche bekommt, egal ob da links noch irgendwie jemand ist oder rechts oder ob du dann deinen Tisch verpasst hast und einfach mal stehen bleibst und hinter dir sind aber noch Leute, also da gibt's auch schon gefährlichere Szenen, wo auch Stürze natürlich immer raus entstehen, aber so krass, glaube ich, nicht wie beim Start von einem Triathlon.
Tatsächlich ist es auf der Bahn ja durchaus schon mal drin, ne? Dass da so ein bisschen eher geprügelt wird. Ich erinnere mich noch bei der Weltmeisterschaft der letzten, das ist jetzt auch schon eine Weile her, war nämlich 2019, ne? Genau.
19, ja.
Im Halbfinale von Constanze Klosterhalfen.
Stimmt.
Da hatte die ja fast eine kleine Schlägerei mit einer Britin, ja, die sie aus meiner Sicht absichtlich immer wieder attackiert hat. Ja, also mit Schuppen nach vorne, mit Drängeln zur Seite und so weiter. Und Coco dann mehrfach die so angeguckt, dann hat dem Motto, Mädel, was willst du eigentlich? Ja, was soll das? Ja, also offensichtlich war das irgendwie so ein taktisches Spiel, um Constanze da aus dem Rhythmus zu bringen oder aus vielleicht auch die Fassung verlieren zu lassen. Ja, und ich erinnere mich auch, dass Gab es nicht mal zwischen Miki und Mocki, also zwischen Irina Mikitenko und Sabrina Mockenhaupt bei einer DM sogar eine verbale Auseinandersetzung?
Dass sie da sich war da irgendwie was, ich glaube, weil Mocki halt damals sich natürlich auf ihren Sport als auch wesentlich jüngere Läuferin verlassen hat und halt eigentlich das ganze Rennen nur gelutscht hat. Da muss man vielleicht erklären, für die Leute, die das nicht verstehen, also der Ausdruck lutschen ist ja, glaube ich, im Rennradbereich wahrscheinlich auch
kommt bekannt, schätze ich mal. Beim Rennrad kommt das nicht vor.
Da wird nie gelutscht, oder? Also dass halt Leute sich praktisch in einem Windschatten halt ausruhen und halt nichts für die Tempoarbeit tun. Und das ist natürlich grundsätzlich ein legitimes Mittel. Da gibt es jetzt keine Regeln dagegen, auch nicht auf der Bahn oder im Straßenlauf.
Das ist beim Triathlon-Sport verboten.
Ja, aber nur in der Langdistanz, ne? Beim Olympischen ist es ja schon erlaubt, ne?
Aber nur bei den Profis, bei den Age-Groupern, auch beim Olympischen nicht.
Ach, das wusste ich nicht. Okay, interessant. Aber genau, natürlich hast du einen Vorteil da drin, sei es dann irgendwie zum Moment, wenn du attackierst, dass du einen Überraschungsmoment hast, aber du sparst natürlich auch Kräfte. Und es ist nicht verboten in der Leichtathletik, aber es ist jetzt auch nicht so gerne gesehen. Sagen wir mal, die Leute werden jetzt nicht gerade mehr respektiert dafür, dass sie sowas machen. Eher im Gegenteil. Man lässt das solche Leute, glaube ich, schon eher auch spüren. Und da, ja, damals gab es, glaube ich, auch, ich erinnere mich dunkel an einen Vorfall bei einer deutschen Meisterschaft mal zwischen Irina Mikitenko und Sabrina Mockenhaupt.
Ja, das, ich meine, es wäre in Braunschweig gewesen. Ich kann mich da noch dran erinnern. Ja,
könnte sein.
Ich glaube, wir haben sie nachher auch getrennt voneinander befragt, weil es besser war.
Aber kann ich mir vorstellen.
Also ja, ein glücklicher halt, ja. Philipp Flieger, ja, der so langsam wieder darüber nachdenkt, seinem Job nachgehen zu können, nämlich laufen.
Endlich nicht mehr arbeitslos, das ist auch mal wieder schön.
Ja, oder? Was ist jetzt der nächste Schritt oder die nächsten kleinen Schritte vorwärts? Jeden Tag ein bisschen mehr? Oder?
Ja, ich habe vorher kurz Renato geschrieben, er meinte dann morgen 15 Kilometer Tempo-Dauerlauf.
Ja, also, ne? Mal gucken, ob es noch geht. Ne?
Ich habe ihn geschrieben, aber er hat noch nicht geantwortet, aber ist ja klar, ich werde mich schon an das jetzt erstmal halten, was der Doc gesagt hat. Man muss ja da immer eine gewisse Abwägung mal machen zwischen, du bist voll gesund, dann logischerweise hat immer der Trainer das erste Wort, aber wenn du jetzt irgendwie aus einer Verletzungssituation kommst, gebe ich ganz gern auf Basis meiner Erfahrung tatsächlich eher dem medizinischen Staff, wie man heute sagt, also Physio und Ärzten eher, wie soll ich sagen, das Vorrecht, Entscheidungen zu treffen oder eher auf deren Empfehlungen zu hören. Ich war heute nach dem Laufen ja auch noch bei Jan Kerler, bei meinem Physio, der hat sich das auch gleich angeguckt, da war jetzt auch nichts groß Auffälliges zum Glück spürbar. Da hatten wir nämlich schon ein bisschen Sorge, also dass das irgendwie trotzdem reagiert, ist nicht direkt vielleicht wieder einreißt, aber dass die Muskulatur direkt zumacht, das war eigentlich gar nicht der Fall. Und ja, ich glaube, morgen sind wir gut beraten, trotzdem jetzt noch nicht gleich das Schicksal wieder zu sehr herauszufordern. Morgen vielleicht mal einfach nur Rolle und ein bisschen mobilisieren und durchstretchen und so. Und dann Samstag, mal gucken. 25 Minuten, 30 Minuten. Man darf jetzt auch nicht denken, du kannst jetzt einmal, hat es geklappt, jetzt machst du direkt eine Stunde. Also ich würde versuchen, wirklich die nächste Woche noch so vernünftig wie möglich zu machen.
Und dann wieder Vollgas, jawohl.
Und dann muss aber eigentlich wieder Vollgas, weil dann haben wir halt auch nicht mehr so viel Zeit. Dann haben wir noch 8 Wochen, dann kannst du eigentlich eine Woche wieder abziehen, weil in der letzten Woche passiert ja nichts mehr. Also man muss auch sagen, 7 Wochen ist eigentlich bescheuert, dass wir überhaupt dieses Thema verfolgen. Aber ich habe gerade auch nichts anderes zu tun, also why not? Wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die beste und umfangreichste Vorbereitung, aber gucken wir mal.
Ja, du hast ja eine kleine Basis, ne? Also so eine klitzekleine Basis hast du, glaube ich, ja, weil du ja die längste Vorbereitung deines Lebens schon gemacht hast auf einen Marathon.
Das muss man einfach nur reaktivieren, ne?
So, eigentlich muss man das nur noch mal anticken. Ja. Dann kommt es von alleine.
Ja, ja, das geht und dann besten. Die Schuhe, die laufen eh von alleine heutzutage. Eben, das hört man auch überall.
Ja, und zwar bergab. Ja, andauernd bergab. Plus, ja, ein brettgeiles Rollentraining. Hör mal, da kommst du in ganz andere Bereiche.
Das stimmt, ja. Das werde ich ein paar Mal noch durchziehen und dann wird auch allein der Körper so darauf getrimmt, wieder mehr laufen zu dürfen, dass er dann hoffentlich auch alles zusammenhält.
Du hast ja noch eine Anfrage von wegen, beim Radfahren würde man ja nur drücken und ziehen. Ja, drücken, ziehen. Ja, die wolltest du noch beantworten als Fachmann.
Ich wollte gerade sagen, also der gute, wie heißt er denn gleich? Ich habe es dir zum Glück auch noch geschickt, damit wir auch wenigstens einen Experten haben, der dazu was sagen kann. Markus, der gute Markus hat die Frage gestellt und ob wir die heute noch aufnehmen können. Also Markus, muss ich sagen, bestes Timing. Die Nachricht kam rein auf Instagram 13.54 Uhr. Jetzt ist es 15 Uhr, also hätte ja auch nicht viel später sein dürfen. Ja, beim Radfahren drückt man die Pedale nach unten oder zieht sie nach oben, also wenn du Klickschuhe hast. Gibt es beim Laufen bzw. Lauftraining etwas Ähnliches? Also ich glaube, ich bin dann, was sagt ihr denn als Profis, war noch die Schlussfrage, vielleicht bin ich nicht Profi genug, weil ich kann mir das bildlich gar nicht so recht vorstellen, wie das beim Laufen gemeint ist, aber vielleicht kannst du ja, Ralf, da uns erleuchten.
Also
Beim Radfahren ist mir schon klar.
Aber ja, geht gar nicht um Erleuchten, sondern darum, dass tatsächlich ja beim Laufen und Radfahren durchaus unterschiedliche Muskulatur angesprochen wird. Weil du hast ja beim Laufen erstmal ja eine Stoßphase, Kompensationsphase, Druckphase und so weiter. Ja, also das ist eine wirklich ganz andere Geschichte, die da stattfindet.
Genau.
Hast du beim Radfahren ja so alles nicht. Radfahren besteht im Prinzip tatsächlich aus Drücken, Ziehen, Drücken, Ziehen. Ja. Und danach dann drücken, ziehen, drücken, ziehen, drücken, ziehen, drücken, ziehen und dann das Gleiche noch 100.000 Mal weiter. Ja, also genau. So funktioniert das einfach. Deshalb ist es auch tatsächlich erstens nicht so, dass das Radfahren jetzt die Laufmuskulatur tatsächlich anspricht. Ja, klar, da hast du natürlich insgesamt eine Durchblutung des Beins und so weiter und so weiter. Aber da geht es eher darum, dass du dich halt auch in dem Bereich der physiologischen Leistungsfähigkeit bringst, also dass du deine Pumpe trainierst, also Stoffwechsel trainierst, als jetzt tatsächlich die Muskulatur des Laufens. Und vielleicht habt ihr das schon mal selber gehabt, wenn ihr schon mal Triathlon gemacht habt oder sowas mal versucht habt. Wenn man hart Rad gefahren ist und dann anfängt zu laufen, das ist wirklich furchtbar. Ja, man denkt erst, okay, das geht leider jetzt nicht, weil man rumeiert, weil diese Muskulatur halt eben dann fest ist vom Radfahren. Und man braucht halt so 2, 3, 4 Kilometer, um das halt loszuwerden. Danach läuft man aber da ganz normal, sogar eher ein bisschen besser, weil man ja schon in diesem Leistungsmetabolismus drin ist. Das heißt, ich habe dieses Anfangsgedrissel, das ich sonst beim Laufen habe, nicht. Und dann komme ich da besser mit zurecht. Ja? Also so vielleicht mal als erste kleine Ansatzerklärung.
Aber von der reinen technischen Ausführung, biomechanisch Ausführung, wirklich, kann ich mir jetzt nicht erklären,
anders.
Dass das irgendwie...
Ist wirklich anders, weil du hast ja die Fixation über den Sattel, die hast du ja beim Laufen nicht, weil du das Einzige, wo du ja Druck machen kannst, ist, wenn dein Fuß auf dem Boden ist. Ja?
Genau.
Beim Thema Fuß sind wir bei unserem Schwerpunktthema von heute, denn wir haben wieder eine Fachfrau, wie könnte es anders sein, weil wir sind ja ahnungslos, was viele Sachen angeht,
absolut,
eingeladen, die uns ganz spannende Dinge erzählt. Sie war in einer ähnlichen Situation wie wir. Viel Zeit, viel im Kopf, viele Projekte im Kopf. Und zwei davon wird sie uns jetzt nahebringen. Vor allen Dingen eines, wo bald ihr Buch erscheinen wird, nämlich Gesunde Füße. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Gut, dass wir keine Bilder von unseren Füßen dazu haben, oder?
Ich wollte gerade sagen, also gespannt bin ich auch, aber von mir definitiv Marathonfüße, das will niemand sehen.
Also, ne, dann sagen wir mal herzlich willkommen Ursula Manunzio und dann geht's jetzt gleich los mit unserer Fachfrau zum Thema Füße und vielleicht auch noch zur Leistungsdiagnostik, da weiß sie auch eine Menge drüber. So, liebe Ursula, herzlich willkommen im Bestzeit-Podcast, ja, oder... schön, dass Sie bei uns sind, Frau Dr. Manunzio. Erstmal müssen wir ja sagen, woher wir uns kennen. Ja, also wir haben uns ja kennengelernt bei irgendeinem Triathlon-Trainingslager, wo du mit deinem Mann die sportliche Leitung hattest. Ja, und seitdem kennen wir uns nicht nur auf einer durchaus freundschaftlichen Basis, sondern wir wissen ja auch, wen wir anrufen müssen, wenn wir einen Ratschlag brauchen in jeder Form von medizinischer Geschichte. Deshalb war in unserem kleinen Vorgespräch, ihr Lieben, zu Hause jetzt auch schon gleich Ursulas, sagen wir mal, medizinischer Kompass eingeschaltet nach dem Motto, Philipp, wie war's denn? Hast du wirklich keine Schmerzen gehabt nach dem Laufen heute Morgen und so? Ist das so das Reizreaktionsschema, was sofort einsetzt, wenn du von Patienten hörst wie Philipp?
Absolut, und da liegt der Fokus nicht unbedingt auf dem Wort Patient, sondern eher Athlet. Patienten sind meistens besser führbar als Leistungssportler, das habe ich durchaus verstanden.
Ja, aber deshalb habe ich ja auch Patient gesagt.
Nee, die sind ja besser führbar. Nee, es ist das Alltagslied, die Athleten. Also Patienten muss ich eher motivieren, mach doch mal Sport, beweg dich, das ist doch so gesund. Und bei den Leistungssportlern muss man natürlich eher bremsen, das ist so. Ich meine, man wäre nicht Leistungssportler, wenn man nicht echt Bock auf Bewegung hätte. Und da ist es einfach hart. Und gerade kurz vor Marathon, ne, man steht in der Vorbereitung, man weiß genau, jede Einheit zählt. Und dann kommt irgend so ein doofer Doktor her und sagt, ey, das Einzige, was jetzt zählt, ist Ruhe, entspann dich mal ein bisschen und mach ein bisschen Physio. Das mag man nicht hören. Und da rede ich wirklich mit Engelszungen, dass man mir doch bitte glaubt und meinen Kollegen, dass wir das nicht tun zur Folter, sondern weil es manchmal halt leider der einzige Weg ist. Und wir machen das selten. Also bis wir ein Sportverbot aussprechen, wir Sportmediziner, da muss schon viel passieren.
Ja, das ist ja so ein Ding, da haben wir eben nur einen kurzen Schlenker gemacht, aber so Back to Competition ist ja der Klassiker, der Clash zwischen Trainer, Athlet und der medizinischen Abteilung, sage ich mal, weil da gehört ja ein Arzt dazu, da gehört eine Physiotherapie dazu und so weiter. Ja, vermittel uns mal die Spannungslagen dazwischen.
Also, was ich allen Athleten empfehle, sucht euch einen Sportmediziner. Ja, es kann sein, dass ihr noch andere Fachrichtungen braucht, weil halt, was weiß ich, das Ohr kaputt ist oder so. Aber ich finde, jeder Athlet braucht einen vernünftigen Sportmediziner, der einfach weiß, was das Training, der erstens Bock drauf hat, der weiß, wie so ein Fieber vor dem Wettkampf aussieht, der weiß, was ein Trainingslager heißt, der weiß, was ein Trainingswettkampf, ein Trainingsjahr heißt. Das soll jetzt gar nicht gemein sein, aber der Otto-Normalhaushalt denkt halt, laufen wir 20 Minuten in der Woche ein bisschen Training. Und der kann sich nicht reindenken, was für Umfänge Leistungssportler trainieren und was das heißt für Entbehrungen auch und wie das ganze Leben darauf ausgerichtet ist. Und dass es auch nicht einfach heißt, naja, mache ich mal eine Woche nichts. Also ich kenne tatsächlich Athleten, die in tiefste Löcher fallen, wenn ihr Training nicht haben, weil das ganze Leben sich darauf aufbaut. Deshalb wirklich mein Hinweis und mein Rat an alle, sucht euch einen vernünftigen Sportmediziner. Im Idealfall hat der vielleicht sogar die eigene Sportart inne. Das geht natürlich nicht immer mit allen Sportarten oder geht an die großen Olympiastützpunkte, wo ich ja nun auch viele Jahre mit schon arbeite, weil man über die Jahre einfach alle Sportarten auch kennt. Es nützt ja nichts, wenn man einen tollen Sportmediziner hat, der aber leider von der eigenen Sportart noch nie was gehört hat. Das ist ja doch alles sehr, sehr spezifisch. Naja, und dann, wenn man diesen Arzt gefunden hat, muss man ihm doch ein Stück weit vertrauen, dass er auch echt Bock hat, euch wieder zurück zum Training zu bringen, zurück zum Wettkampf zu bringen, dass er will, dass ihr einen richtig guten Wettkampf abliefert, aber halt nicht auf Teufel komm raus. Die Gesundheit muss oben stehen, für jeden und für alles. Und ich meine, gerade die letzten Jahre haben es, oder das letzte Jahr hat es ja vielleicht noch mal bewusster gemacht. Die Gesundheit ist unser allerhöchstes Gut. Und was ist ein noch mitgemachter Wettkampf, den man, um ehrlich zu sein, verletzt oder krank, meistens ja doch nicht erfolgreich absolviert, gegen dann jahrelange oder tatsächlich sogar lebenslange Einschränkungen. Also von daher ein bisschen Vertrauen in uns Ärzte. Auch wenn es schwerfällt, das verstehe ich.
Ja, und du sagst, manche Hausärzte sagen, ja, ist ja nur 20 Minuten Joggen. Philipp war heute mit den 16 Minuten nach 3 Wochen nicht joggen oder nicht überhaupt nicht laufen können, in keiner Form sehr zufrieden. Also das sind ja dann die rationalen und die Relationen, die sich komplett verschieben in Richtung, ich kann überhaupt wieder einen Fuß vor den nächsten setzen. Ja.
Ja, aber wir unterhalten uns mal in einer Woche mit Philipp und dann würde er mir ins Gesicht springen, wenn ich ihn immer noch nur 16 Minuten in der Woche laufen lasse.
Also könnte sein, daher, ja.
Genau.
Das ist wahrscheinlich wie bei den Junkies, ja, man braucht auf jeden Fall dann schnell wieder mehr, auf jeden Fall. Aber, nein, also ich glaube auch, das war gerade auch ein interessanter Punkt mit der Gesundheit. Das ist nämlich spannend. Ich habe oft den, also muss man natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen abwägen, aber ich habe auch auf meinem Werdegang natürlich ganz viele Sportlerinnen und Sportler getroffen, die zumindest zeitweise diese Art von Rationalität abgelegt hatten. Da hätte ich mich bis vor Rio auf jeden Fall auch dazu gezählt, ja. Was natürlich eigentlich unverantwortlich und eigentlich auch irgendwie dumm ist, aber es ist so ein, weiß ich nicht. Also ich glaube, viele, die sagen, sie haben so ein ganz großes, ganz, ganz großes Ziel, was halt auch sehr, sehr viele Jahre Arbeit mit sich bringt. Da gibt es natürlich andere Sportarten, da erreicht man vielleicht früher schon seinen Peak. Beispielsweise Turnen ist jetzt heute auch nicht mehr so ganz krass wie früher. Da gibt es auch welche, die natürlich jetzt auch noch mit Mitte, Ende 20 auf Weltniveau turnen können. Aber früher war das ja schon sehr, sehr früh häufig. Aber wenn es halt Sportarten sind wie irgendwelche Langdistanz-Ausdauersachen, ist es ja schon eher selten so, dass da jemand mit 18, 19, 20 schon auf absolutem Top-Niveau unterwegs ist, sondern es braucht einfach sehr viel mehr Jahre der Vorbereitung. Und je länger man auf irgendwas hinarbeitet und fiebert, und wir haben es ja schon gesagt, opfert vielleicht Entbehrungen in Kauf nimmt, vielleicht auch diverse Comebacks hat, aus denen man sich dann auch irgendwie mühsam zurückkämpfen muss, desto weniger wichtig wird einem das. Also das ist bei mir selber, ich habe es bei mir selber festgestellt, also hätte man mich mit 23, 24 gefragt, wo ich das erste Mal so eine, sagen wir mal, karrierebedrohende Verletzung hatte und die zweite OP so unsicher war, ob das nochmal was wird, ich hätte, also wenn die mir gesagt hätten, okay, das hält irgendwie, aber wir wissen nicht, ob dann später danach oder was dann so ist, da hätte sie keine Sekunde drüber nachgedacht. Mag sicherlich auch mit dem Alter zusammenhängen. Klar, je älter man wird, man sieht viele Dinge reflektierter auf jeden Fall. Und ich würde heute vielleicht auch nicht mehr alles so machen wie damals. Aber es wird einem so Ziele, wo man so viel dafür gemacht hat schon, werden einem so extrem wichtig, dass man diese anderen Themen wie Gesundheit, was ist nach der Karriere, keine Ahnung, machst du vielleicht hier gerade irgendwas wirklich chronisch kaputt oder irreparabel kaputt, einem leider teilweise dann in dieser absoluten Profisportwelt echt ein bisschen egal werden. Sehe ich, wie gesagt, heute auch sehr anders. Aber deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, wenn man in seinem, ja, direkten Umfeld entweder einen sehr guten Trainer hat oder noch besser außerhalb von dem reinen Trainings, von der Trainingsbubble, sage ich jetzt mal, noch den einen oder anderen Arzt, Sportarzt oder Physio auch, die da halt schon mal ein paar Sachen auch deutlicher und direkter ansprechen.
Ja, genau, das sehe ich nämlich absolut als unsere Aufgabe als Mediziner, euch da zu helfen, weil ich kenne das selber. Ich komme aus dem Leistungssport lange, bevor ich Medizin studiert habe und das war auch ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Jetzt schlage ich die Hände mit dem Kopf zusammen, muss ich ehrlich sagen. Das war auch nicht immer ganz gesund, aber damals wusste ich es nicht besser. Und ja, das ist die Aufgabe von uns Ärzten, euch es zu erklären, denn was man nicht weiß, kann man auch nicht umsetzen. Und man hat als junger Sportler nicht auf dem Schirm, dass es erstens ein Leben danach gibt, tatsächlich, dass man das auch ganz gerne leben möchte.
Ist wirklich so. Ist wirklich so. Das existiert in der Wahrnehmung gar nicht so richtig. Ne? Das ist eigentlich paradox, aber ist so.
Genau, aber man muss gar nicht so weit denken. Also was ich versuche, immer meinen Athleten klarzumachen, wenn ihr jetzt auf Teufel, also irgendein Wettkampf XY steht an und dann kommen die Athleten zu mir und sagen, ey, scheiße, mir geht's nicht gut, was auch immer sie haben, ich muss diesen Wettkampf in einer Woche machen. So, dann versuche ich das mit denen zu erarbeiten. Also, überleg mal, du gehst jetzt in deinem Zustand in den Wettkampf. Was für ein Ergebnis erzielst du? Scheiße, kann nicht gut werden. Also ich meine, dafür brauchen wir einen top funktionierenden Körper. Das heißt, du hast den Wettkampf absolviert mit einem schlechten Ergebnis. Was tut das mit uns Leistungssportlern? Totaler Mist, ja, für die Psyche. Wir wollen Erfolge. Das heißt, ich habe da diese negative Erfahrung, die ich ja aufarbeiten muss für die Zukunft, weil das setzt sich ja fest. Hey, ich war da nicht gut. Das heißt, du hast die negative Erfahrung und du hast deine Gesundheit im schlimmsten Fall nochmal verschlechtert. Also nehmen wir mal jetzt nicht sowas wie die Muskelverletzung, weil das heilt ja dann doch vielleicht noch besser. Nehmen wir mal das Herz. Das ist mein liebstes Beispiel, weil es so wichtig ist. Ich habe immer wieder Athleten, die sich krank ins Training schleppen oder diesen einen Wettkampf noch machen. Jetzt haben die einen Scheiß-Wettkampf absolviert und womit kommen sie raus? Mit einer Herzmuskelentzündung. Und das, was sage ich immer wieder, das ist so ein unnötiger Tod, den keiner sterben muss. Und deshalb betone ich das auch so oft. Ja, daran sterben junge, gesunde Sportler. Also in dem Fall dann kurz krank, aber eigentlich mit einem guten Gesundheitsstatus. Das darf einfach nicht sein. Und dafür, finde ich, braucht man die Aufklärung. Das kann jeden von uns treffen. Wirklich jeden. Ich habe ganz junge, ganz, ganz fitte Sportler gesehen, die sich nur wegen einem Wettkampf auf eine Herzpumpfunktion von 30% runtergerockt haben. Das ist nicht gut. Und wenn man das nicht vernünftig aushält, da sind wir auch wieder beim Thema Ausheilen, dann hängen die ihr Leben lang auf dieser verdammten Pumpfunktion. Das heißt, die gehen keine Treppe mehr ohne zu schnaufen hoch. Da war es das. Und das für einen Leistungssportler. Und ich glaube, je mehr ich meine Athleten aufkläre, das ist, womit ihr hier spielt, desto eher schaffen die es zu sagen, okay, ja, stimmt, der Wettkampf war mir wichtig, aber ey, krass, wenn ich mein Leben lang gar nicht mehr Sport machen kann, das kann es nicht wert sein. Genauso, wenn die Wade irgendwann völlig im Eimer ist, zum Beispiel in dem Buch, worüber wir noch sprechen wollen, der Ausstieg von Björn Otto, mit dem ich dann ein Interview geführt habe, war am Ende, weil er nicht mehr, also die Heilung ist einfach irgendwann nicht mehr eingetreten. Ja, und das war sein Wettkampfende, Karriereende, der hätte gerne noch weiter trainiert, zum Beispiel.
Ja, ja, Björn, also ich Björn Otto, für alle, die den Björn nicht kennen, einer der weltbesten Stabhochspringer, lange Zeit in der Disziplin. Aber sicher auch oft ein Wettkampf zu viel, ne, geht noch, ja, weil die haben halt viele Optionen, Wettkämpfe zu machen. Und dann, ja klar, das tut immer so ein bisschen weh, also versucht man es dann doch und geht hin und springt zumindest mal ein. Und wenn es dann geht, dann springt man doch, ne?
Naja, so ist es halt ganz, ganz oft. Und ein weiterer Punkt, den ich versuche, den jungen Athleten, weil ich das auch so als unsere Aufgabe als Sportmediziner gerne mitgeben möchte und vielleicht auch diese Form hier kurz mal nutzen möchte, was viele nicht auf dem Schirm haben, ist die Fertilität. Natürlich, wenn ich 14, 18, 20 bin, denke ich nicht über Kinderwunsch nach, in aller Regel nicht. Aber genau da werden die Weichen gestellt. Und wenn ich mich da immer wieder in der Karizie befinde, also viel zu wenig Körperfett habe, viel zu viel trainiere, dann kann es sein, dass ich später infertil bin, also keine Kinder bekommen kann. Und das wissen ganz, ganz viele nicht, ja. Und das finde ich eine Schande, weil es ist häufig so einfach. Die können weiter auf ihrem Niveau trainieren, die können weiter ihre Wettkämpfe machen mit einer fast schon banalen Ernährungsumstellung. Also gerade Gewichtsklassenathleten habe ich gerade eine im Kopf. Die war richtig erfolgreich in einem Kampfsportart, wo es um Gewichtsklassen ging. Und die hat sich runtergehungert, sodass sie keine Periode mehr bekommen hat. Die haben wir durch eine Ernährungsumstellung, ohne dass sie die Gewichtsklasse verlieren musste, wieder hinbekommen sozusagen, dass dieser ganze Hormonstatus funktionieren konnte. Dafür braucht es aber Personal, die das können, also Mediziner, die das verstanden haben, die sich da reindenken, die weiterdenken. Und deshalb finde ich halt, jeder Athlet gehört einfach, also ich sehe mich als Hausarzt der Athleten. Das ist so quasi meine Aufgabe. Ja, ich kann keinen Diabetes einstellen, muss ich aber auch nicht, aber ich kenne mich mit Training aus und ich weiß, was das für Folgen hat und was ich im Blick haben sollte im besten Fall. Und das macht mir auch Spaß.
Aber Ursula, wir haben ja oft genug bei Trainingscamps dann morgens da gestanden und gedacht, ey, der oder diejenigen, die dürfen heute nicht mit Radfahren gehen. Ja? Ja. Und dann stehen sie doch da, ja klar. Ja. Trainingslager, es sind halt die 2 Wochen im Jahr drauf gespart, bezahlt, das Wetter ist toll, alle anderen können und haben dann vielleicht einen Tag Pause gemacht, aber immer noch Temperatur oder laufende Nase oder müssen alle 3 Sekunden husten und stehen dann doch da. Dass du halt dann erwachsenen Menschen das nicht klar machen kannst, das ist schon auch frustrierend. Mhm. Ne?
Es ist total grauenvoll und gerade wo du unsere Trainingslagersituation ansprichst, das war für mich echt nicht einfach mit anzusehen. Man muss mal klar sagen, ich bin da eigentlich in meiner Funktion als Ärztin. Im liebsten Fall verschweige ich das auch in den Trainingslagern, klappt selten, aber eigentlich bin ich da mal als Trainer, weil ich mache das in meinem Urlaub und habe dann auch mal Bock, Triathlon-Trainer und nicht Arzt zu sein, aber gut, das klappt nicht so oft. Wenn ich die Leute krank sehe, schafft mein Medizinerherz das aber nicht. Das heißt, ich gehe schon hin und kläre die auf. Du kennst unsere ersten Abende, da sage ich auch nochmal ganz klar, hey, achtet hier und hier drauf, das ist es alles nicht wert. Die sind aber nicht meine Patienten und außerdem sind es erwachsene Menschen. Mehr als sie aufklären kann ich nicht und dann muss ich halt zugucken. Und finde das schlimm und finde das bitter, aber jeder ist dann am Ende seines eigenen Glückes Schmieds und mehr kann man dann auch nicht tun als aufklären. Ja. Das ist die, ja.
Plus, dann kommt ja noch die Situation, jetzt habe ich mich angemeldet für einen Lauf. Ne? Jetzt überleg mal in der Situation, in der wir gerade sind, jetzt gibt es vielleicht irgendwo einen Lauf, der dann doch stattfindet. Ja, und es ist dann der eine Lauf. Ja, der wahrscheinlich dann irgendwie europaweit irgendwie eine Option bietet, dass man da laufen kann. Da stellen sich dann ja Leute dahin, die nicht fit sind. Das ist, da kannst du ja die Uhr nachstellen. Ne?
Ja, und das sind die, die dann irgendwie tot aus dem Wasser gefischt werden oder tot umfallen. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich ist das nicht immer so. Das wäre einfach, dann hätte es sich noch schneller rumgesprochen und die Leute wären vernünftiger. Aber ich sehe halt die Fälle als Mediziner oder ab und an sind sie ja auch mal in der Presse. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch schon Wettkämpfe erlebt, wo dann einer tot aus dem Wasser gefischt wurde. Und das sind in aller Regel die, die krank an den Start gegangen sind, die keinen Check-up gemacht haben, die nicht in sportmedizinischer Betreuung waren. Das sind gar nicht mal die Leistungssportler. Die sind eigentlich gut betreut und die kommen auch regelmäßig. Die haben ja teilweise sogar die Pflicht, auch zu kommen. Und sich von uns durchchecken zu lassen. Aber die Breitensportler, das ist eine Katastrophe. Ja? Das ist jetzt so schick geworden, auf einmal irgendwie an irgendwelchen Läufen teilzunehmen. Die sind Übergewicht, die rauchen, die haben 40 Jahre keinen Sport gemacht und meinen so, jetzt aber hau ruck einen 10-Kilometer-Lauf. Ich meine, 10 Kilometer, wie viel ist denn das? Das ist viel für den, der vorher 20 Jahre sich nicht bewegt hat. Aber ich verstehe das nicht. Es müssen immer gleich 10-Kilometer-Läufe sein. Also ich finde das lang und ich mache echt regelmäßig Sport. Na, also das will ich sagen. Da kann man oft nur den Kopf schütteln und deshalb versuche ich halt aufzuklären, wo es geht, ein bisschen lauter zu schreien, hey, hier, es gibt uns, es gibt sportmedizinische Ambulanzen, wir wollen euch nicht den Sport nehmen, ganz im Gegenteil, wir wollen, dass ihr Sport macht, aber wir wollen, dass ihr ihn gesund macht.
So geht das mit der Ursula, du kriegst dauernd Vorträge von ihr, ich sag's dir, ne? da sagst du einmal, ja, aber, ja, ich habe hier, ab hier, ich hab ja, hier oder da, ja, das, weißt du, was das Schlimme ist? Es ist alles so wahnsinnig vernünftig, ja. Und man will ja dann immer so ungern vernünftig sein, ne?
Ja, Ralf, aber komm, gib's zu, wir reden auch viel über Kuchen. Also so schlimm ist es nicht.
Das stimmt. Und dann sagst du vielleicht so das zweite Stück Kuchen, vielleicht nochmal drüber nachdenken und dann habe ich es schon gegessen. Oh, jetzt zeigt sie einen Kuchen in die Kamera. Das ist natürlich Folter. Das nenne ich jetzt mal Psychofolter, ja.
Ja, Ralf, aber das zweite Stück Kuchen, da habe ich ja auch nichts gegen. Man muss sich halt nur verdienen. Das trifft jetzt weder den Philipp noch dich, zum Glück meistens auch nicht mich, aber es geht ja um die breite Bevölkerung auch und die machen einfach nicht so viel oder bewegen sich nicht so viel, dass sie 2 Stück Kuchen essen könnten. Das ist das Problem. Ansonsten spricht ja nichts gegen 2 Stück Kuchen. Was meinst du, wofür ich trainiere, damit ich so viel Kuchen essen kann?
Ja, weil wir ja beide ein ganz klares Credo haben, ein Tag ohne Kuchen ist ein verlorener Tag. Ja, so sieht's doch aus.
Absolut.
Jetzt gib mal den Leuten, die vielleicht jetzt den Podcast eine Weile gehört haben und gedacht haben, ah, okay, jetzt habe ich mal mit dem Laufen wieder so angefangen und das läuft eigentlich ganz okay und ich melde mich jetzt zu irgendwas an, einem 10-Kilometer-Lauf, ja, oder einem Halbmarathon oder einem Marathon, ja. Was ist die Basis der sportmedizinischen Vorsorge, die jeder dringend machen müsste? Sollte, bitte tun sollte.
Ja. Dringend bitte. Empfohlen wäre.
Bitte, bitte. Genau, meldet euch zu einer sportmedizinischen Untersuchung in einem sportmedizinischen Zentrum an. Es gibt leider auch viele Niedergelassene, die haben die Zusatzbezeichnung zwar, aber da muss man ein bisschen genauer hingucken. Die Zusatzbezeichnung ist dann doch relativ schnell gemacht, das heißt aber nicht, dass die Leute den ganzen Tag Sportmedizin machen. In sportmedizinischen Zentren der Unikliniken oder auch der Sporthochschule machen die Leute nichts anderes und das ist einfach ein eklatanter Vorteil. Natürlich kommt das ein bisschen aufs Niveau an. Wenn ich jetzt wirklich einmal im Jahr einen 5-Kilometer-Lauf machen will, nein, ich empfehle keinen 10-Kilometer-Lauf für einen Einstieg, 5 reichen mal für den Anfang, dann kann ich das auch über einen Hausarzt machen, wenn der sich ein bisschen auskennt. Da kann man ja auch mal nachfragen. Also, dann gehe ich in so ein, zu so einer Untersuchungsstelle, vielleicht auch nicht ganz uninteressant, die privaten Krankenkassen übernehmen das komplett. Mittlerweile übernehmen das auch die meisten gesetzlichen Kassen, zumindest zum großen Anteil. Also dieses, es ist zu teuer, Argument zählt mittlerweile fast gar nicht mehr. Das finde ich schön, dass da jetzt ein Umdenken auch stattfindet bei den Kassen. Und dann lasst ihr euch einmal auf Herz und Nieren prüfen. Das heißt, es wird ein Ruhe-EKG gemacht, ein Blutdruck gemacht, ein Belastungs-EKG, die Lunge wird geprüft, ein Ultraschall vom Herzen finde ich extrem wichtig, mindestens once a lifetime. Ein vernünftiger Orthopäde schaut euch an, Belastungs-EKG, weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Das sind so die Basics, die sein müssen. Und dann, je nach Leistungsniveau, kann man eben noch eine Leistungsdiagnostik hinterher schießen, die du angesprochen hast, Philipp. Das sind bei uns zwei Paar Stiefel. Zuerst komme ich als Mediziner und gucke, ist er wirklich belastungsfähig? Und dann gebe ich weiter zu meinem Mann, der bei uns der sportwissenschaftliche Leiter ist und der macht es dann nochmal richtig hart, die Leistungsdiagnostik, kann dann aber nochmal ganz andere Daten rausziehen, als ich das kann und noch spezifischere Trainingsempfehlungen machen. Auch da, die Basic-Training-Empfehlung kann ich aus der sportmedizinischen Untersuchung rausziehen. Die reichen sicherlich so für den Otto-Normalgebrauch. Sobald es dann ambitionierter wird, würde dann die Leistungsdiagnostik bei Christian auch sportartspezifisch eben noch sinnvoll folgen. Und das Ganze, je nach Niveau, mindestens einmal im Jahr, Kaderathleten häufig zweimal im Jahr. Bei den gesunden Hobbysportlern sage ich manchmal auch alle 2 Jahre reicht. Das muss man individuell so ein bisschen anpassen.
An der Sporthochschule in Köln, was würde mich jetzt einfach privat interessieren, ich war noch nie da, was für Möglichkeiten hätte man denn da, wenn da jemand jetzt hingehen möchte, Leistungsdiagnostik durchzuführen, weil bei uns war es halt so, wir sind vom, ich weiß nicht, warum das genau so war, aber vom Bundeskader aus Leichtathletik war eigentlich, oder zumindest beim Lauf- und Langstreckenbereich immer IAT in Leipzig, wo wir hin mussten eigentlich, mehr oder weniger, die natürlich gut ausgestattet sind, aber wahrscheinlich kann man das genauso gut woanders logischerweise auch machen. Ich habe die, wenn wir es über einen Verein gemacht haben, zum Beispiel sonst oft in Regensburg beim Dr. Möckel gemacht, hier im IPS, das ist auch super, alles kein Problem. Im IAT sieht man aber natürlich auch sehr viele andere Sportarten, weil man da natürlich auch die logischerweise auf dem Rad machen kann, auf dem Laufband oder auch daneben dran ist so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das fachsprachlich nennt, Schwimmband. Auf jeden Fall so ein sehr, Schwimmband. Sehr breites Laufband im Laufband im Boden eingelassen. Und da kann man halt auch entweder mit Langlaufskiern, also Rollski drauf, oder teilweise sieht man auch Leute mit dem Rad drauf, habe ich schon mal gesehen. Ich habe auch 3 Geher parallel gehen sehen, also war ganz interessant. Was kann man da bei euch so machen?
Genau. Da muss man auch nochmal unterscheiden, weil hier ja auch die Laufeinsteiger benannt werden. So Leute würde ich lieber bei mir in die Uniklinik einladen, beziehungsweise, was heißt lieber, die haben nicht so leichten Zugang zur Sporthochschule. Die Sporthochschule ist an Olympiastützpunkt angegliedert, da betreuen wir halt wirklich die Top-Athleten, Kaderathleten, ABCD-Kader und wie du halt sagst, alle Sportarten. Da haben wir viel mehr Möglichkeiten. Wir haben Ruderergometer, wir haben eine Drehkurbel für die Behindertensportler zum Beispiel. Diese verrückten Laufmänner, von denen du sprichst, wir können im Schwimmbad testen. Also es sind ganz, ganz andere Möglichkeiten. Da kommt man zwar auch als Nicht-Kaderathlet rein, aber ein bisschen schwieriger. Also so kann man das so ein bisschen einstufen. Die können halt keine Kassenabrechnung machen, jedenfalls. Ja, vor meiner Elternzeit konnte es noch nicht. Jetzt bin ich ja gerade in Elternzeit. Mal gucken, wie sich das tut und so. Und in Bonn, in der Uniklinik, leite ich auch die Sportambulanz. Und da können wir halt auch sozusagen die Otto-Normal-Sportler mit Überweisungsschein zum Beispiel untersuchen und abrechnen. Das ist einfach eine Abrechnungsfrage letztlich. Da gibt es aber auch in Hamburg und München und Tübingen und sonst wie Stuttgart Zentren, die das können. Also ja.
Genau. Und das wäre dann Laufband und oder Rad vermutlich, oder?
Ja, oder eben, also die sportmedizinische Untersuchung ist meistens auf dem Fahrrad, weil das einfach, also wir machen ja EKG während der Belastung und das wird einfach besser. Das heißt, selbst dich würde ich einmal aufs Fahrrad setzen, vernünftiges EKG zu bekommen.
Was heißt denn selbst ihn, der kann Fahrrad fahren, der will nur nicht.
Mal schauen, ob ich über 200 Watt komme.
Ja, das ist manchmal echt ganz lustig, wie die besten Sportler dann in der falschen Sportart sozusagen dann eben nichts können. Ja. Nee, Und die Leistungsdiagnostik würde man dann eben spezifisch machen. Also in deinem Fall dann logischerweise auf dem Laufband. Genau. Das ist aber egal, ob in Bonn oder in Köln oder in München. Also das können wir alle, denke ich mal.
Ja. Weil wir eben kurz die Relationsfrage hatten. Philipp ist ja jetzt, man glaubt es kaum, zweimal in dieser Woche schon auf der Rolle gewesen. Also praktisch hat er seine Lebens...
Nein. Zweimal mehr als letztes
Jahr. Seine Lebensradleistung schon verdoppelt. Ja, Lebensradleistung in einer Woche verdoppelt. Und er hatte gestern bei einer Spaß-Einheit auf der Rolle mit ein bisschen, was hast du gesagt, Iron Maiden, ne?
Iron Maiden hat mir geholfen, mich durch dieses Programm zu kämpfen. Ja. Die Songs sind auch lang genug, dass man merkt, es passiert Fortschritt hier auf der Uhr auch irgendwie.
Hat er dann einen Durchschnittspuls gehabt von 156. Also wie ist da die Relation? Also wenn du Läufer aufs Rad setzt, die normalerweise nicht Rad fahren, haben die dann eher einen höheren Puls? Weil eigentlich, also wir haben ja jetzt als Triathleten einen deutlich niedrigeren Puls auf dem Rad. Ne?
Es liegt wahrscheinlich an meinem mangelnden Fitnesslevel nach 3,5 Wochen Pause, schätze ich.
Ja, das ist so
eine. Oder ich habe wirklich Gas gegeben, aber ich hatte keine Wattmessung, deswegen hatte ich nur meinen Pulswert, deswegen ja.
Ja, genau. Also da kommt viel zusammen. Ralf, du hast völlig recht. Der normal trainierte Triathlet sozusagen, oder nein, eigentlich ist es in der Gesamtbevölkerung so, dass man auf dem Rad eine niedrigere Herzfrequenz hat als beim Laufen. Muss man zum Beispiel auch bei der Diagnostik wissen, einfach weil es nicht so anstrengend ist, man nicht so viele Muskeln ankoppeln muss, ansteuern muss wie beim Laufen. Das wird ein Stück weit auch beim Philipps so sein. Wenn der Puls da höher, also zum einen kann es sein, dass du halt einfach doch viel zu viel reingetreten hast. Also wir fahren ja gerne mit hoher Trittfrequenz und weniger Watt. Wenn wir eine Grundlagenausdauer-Einheit machen, was du hoffentlich gemacht hast, alles andere wäre nicht so zielführend wahrscheinlich. Ja, ich sehe es schon an deinem Gesicht.
I don't know.
Naja, so Grundlage war das wohl nicht. Genau, also das könnte an der Technik gelegen haben. Einfach mal alles raus. Ich darf nicht laufen, dann mache ich es jetzt auf dem Rad. Das steckt wahrscheinlich dahinter. Genau, und dann, klar, 3 Wochen nicht trainiert, das merkt man schon auch. Wobei, deine Grundfitness ist nicht weg, nur weil du mal 3 Wochen nicht trainiert hast. Das wäre schon schwierig.
Seltsam.
Ungewöhnlich.
Sehr seltsam. Ich habe schon gesagt, es war so eine Mischung aus blanker Euphorie, Bewegungslust und Angst halt. Ja.
Angst vorm Rad wahrscheinlich auch einfach. Das hat den Puls einfach schon von alleine
Rolle
nach oben
getrieben. Ne? Da kann ja, können ja schlimmste Dinge passieren.
Ja, absolut. Da fällt man runter oder keine Ahnung.
Gerade auf der Rolle ist das sehr gefährlich, ja, doch.
Tatsächlich bin
Angst
ich
vor
zweimal,
der Langeweile würde ich verstehen.
Ja, tatsächlich bin ich zweimal von der Rolle runtergefallen, weil mein Fahrrad nicht richtig eingeklinkt war. Das war gar nicht lustig und auch wirklich schmerzhaft, weil ich danach auch gar kein Zutrauen mehr zu dieser Rolle hatte. Habe inzwischen ja ein Fahrrad, das so feststeht, dass da gar nichts passiert. Also das war nicht lustig und da muss man sicher auch gucken, wenn man denn eine Rolle macht, was man sich da für eine Rolle zulegt. Oder gerade ist ja zumindest bei den Menschen, die, sagen wir mal, wirtschaftlich eher unabhängig sind, der Trend dahin, dass man sich auch durchaus mal ein Laufband in die Bude reinstellt. Da muss man aber auch gut aufpassen, weil es gibt, ich habe jetzt mal geschaut, so, naja, einfache Geschichten im Bereich zwischen, sagen wir mal, grob 500 und 900 Euro. Da denkt der ein oder andere ja schon drüber nach, weil vielleicht fällt der Osterurlaub aus oder, ja, dann kann ich das vielleicht damit überbrücken. Die haben aber häufig oft nur eine Leistungsfähigkeit von 12 Kilometer pro Stunde. Das ist gar nicht mal so schnell, wenn man jetzt mal irgendwie eine Intervalleinheit oder sowas laufen will. Für Philipp vollkommen ungeeignet, ja, weil da hast du gar keinen Pulsausschlag.
Fun Fact ist, dass fast alle Fitnessstudios, wo man sonst so normal reingeht, wenn man sagt, okay, Winter ist jetzt gerade Katastrophe und ich muss schnell aufs Laufband und wir sind in Regensburg, haben wir halt keinen Olympiastützpunkt, nicht schnell genug sind. Und das Problem ist, das rauszufinden, das ist halt auch interessant. Ne? Ich war in Regensburg wahrscheinlich schon fast in jedem Fitnessstudio mal. Ich bin üblicherweise für mein Krafttraining eben bei meinem Physio. Die haben so eine Art Reha-Zentrum. Haben aber da halt auch nur ein sehr einfaches Laufband, wo die so wieder Einstieg ins Gehen und was weiß ich was machen. Da ist jetzt nicht der Leistungssportler per se derjenige, der ein- und ausgeht. Das heißt, wenn ich sage, ich muss jetzt eine Tempo-Einheit, einen Tempo-Dauerlauf, was auch immer, Fahrtspiel substituieren, idealerweise auf einem Laufband, das ist ja auch geil, dann kommst du da, egal, nennen wir jetzt keine Marken, es gibt verschiedene Ketten und so, gehst du da rein und dann fragst du vorne erstmal, ich würde gern Laufband benutzen und ich habe keinen Mitgliedspass, ich zahle auch gern einen Tag, aber ihr müsstet mir vorher mal sagen, wie schnell geht euer Laufband. Und das kann einem niemand beantworten, aber die lassen halt auch nicht rein, um es auszuprobieren. Da denke ich mir immer, ja, so kommen wir hier nicht weiter. Es bringt mir ja nichts, wenn euer Laufband nur bis 18 oder ja 20 km/h ist ja manchmal schon grenzwertig, wenn man irgendwie wirklich Richtung Halbmarathon-Tempo oder ein bisschen drüber soll. das müsste ich schon wissen, bevor ich jetzt da reingehe, ehrlich gesagt. Und das kann einem halt draußen nie jemand sagen, weil das nie jemand austestet.
Ich glaube jetzt nicht, dass das die tägliche Anfrage ist, die vorne an der Rezeption so gestellt wird.
Kommt dir zu selten vor, schätze ich.
Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, nicht alle Menschen laufen so schnell wie du. Das muss man sich hier auch immer klar machen. Ja, aber vielleicht ein guter Aufruf an die Fitnessstudio-Betreiber. Lasst das doch mal checken, dann kommt auch Philipp Flieger zu Ihnen. Ja.
Dann also tatsächlich gibt es ja, das ist in jeder Beschreibung. Also wenn ich einen Teil kaufe, steht das immer sofort dabei, bis zu wie viel Geschwindigkeit das einstellbar ist. Das macht ja auch gar keinen Sinn, wenn so ein Teil immer am Maximum läuft. Erstens ist es dann in der Regel lauter, geht schneller kaputt und macht auch keinen Spaß.
Hängt auch oft mit der Dämpfung zusammen, ist so meine Erfahrung, ohne dass ich jetzt hier ein Laufbandguru bin. Also ich vermeide das auch, wo ich es kann, aber es ist natürlich auch ein Unterschied, wenn ein Laufband, sagen wir mal, die Leistungsfähigkeit hat, 18 km/h zu laufen, finde ich schon auch wichtig, wie die insgesamt so diese Stützen oder was auch immer, das Band an sich gedämpft ist. Da gibt es auch welche, sagen wir mal, so eine recht einfache Fitnessstudio-Kette, ohne dass wir sagen, die hatten welche, die sind 20 km/h gelaufen, nur wenn du das Ding auf 20 km/h gestellt hast und dann da irgendwie 2000er in Serie gemacht hast, die Leute drumherum, die konnten auf jeden Fall sich nicht mehr unterhalten und alle hatten auch, glaube ich, Angst, dass das Ding hier demnächst nach einer halben Stunde auseinanderfliegt. Und wenn du dann natürlich so bei Unikliniken oder so, wo man halt sonst so Leistungsdiagnostik macht, Olympiastützpunkt oder auch beim Dr. Möckel bei mir hier in Regensburg, die haben natürlich so ein HP Cosmos Laufband in weiß ich nicht, groß mit Bügel und allem und die sind halt schon richtig, richtig geil, muss man sagen. Noch keine bezahlte Werbung, aber HP Cosmos, falls ihr mir ein Laufband stellen wollt. Ich brauche zwar noch eine neue Wohnung, vielleicht für den Keller.
Dafür, da musst du dein Bett rausstellen.
Die sind halt auch groß, aber weil die Leute ja auch bestimmt...
Absolut.
Ja, genau, die Leute jetzt auch vielleicht den 100-Kilometer-Weltrekord von Florian Neuschwand am Wochenende verfolgt haben. Das Laufband, was da zum Einsatz kam, war eben auch von HP Cosmos. Und bei Patrick Lange habe ich es auch gesehen, dass die da, glaube ich, ein... HP Cosmos auch.
Ja, um nochmal eine andere Firma ins Gespräch zu bringen und eine nette Anekdote. Wir haben tatsächlich
Woodway?
Genau ein Woodway-Laufband geschenkt bekommen vor kurzem. Wir freuen uns sehr. Ja, das Laufband sehr ist cool. Von Jahrgang 80. Total geil. Es hat ein älterer Herr irgendwie dachte, er braucht es jetzt nicht mehr, der war auch 80. Und hat uns das geschenkt. Das steht jetzt bei uns im Keller. Wir freuen uns sehr. Und was mein Mann mir nicht mitgeteilt hat, dass die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich bin das erste Mal auf das Laufband, habe mich echt gut gefühlt. Ich fand irgendwie, das läuft und das ist irgendwie ganz gut. Und habe nachher meinen Pace interpoliert und dachte, ach du Scheiße, wie kann sich das denn so falsch anfühlen? Aber zum Glück habe ich drüber gesprochen und dann wurde mir mitgeteilt, nee, das dieses Tool ist kaputt. So schlimm war es dann doch nicht.
Hast du frustriert abends auf dem Sofa gesessen?
Ja. Ja, ich war echt gefrustet, aber sprecht drüber und euch kann geholfen werden. Ja, aber gutes Laufband und echt alt, aber ja.
Nee, Woodway ist auch natürlich wirklich im Premium-Segment anzusiedeln, glaube ich, inzwischen. Die sind ja auch bei vielen Triathleten in der Pain Cave zu finden.
Ja.
Ich sehe schon, ihr seid schon voll wieder in diesem nerdigen Tool-Talk, ja. Was brauche ich dringend?
Equipment. Und dabei hat man über Pulsuren gesprochen, heute braucht man Laufbänder.
Heute braucht man ganz dringend. Also wenn ich irgendwas nicht brauche, dann ist das ein Laufband. Ich hasse es. Ja, geht nach draußen.
Man kann rausgehen, das sehe ich auch so, ja.
Ja, gestern waren 6 Grad, es hat ein bisschen geregnet, ich bin in kurz gelaufen. Come on, jetzt stellt euch nicht so an. So.
Hey, ich habe 2 kleine Kinder, ich bin bei jedem Wetter draußen. Also,
eben, eben. Das war übrigens noch meine Frage, die ich eben hatte, weil wir ja logischerweise auch wegen unserer Kinder schon mal drüber gesprochen haben. Wenn man halt mit den Kindern anfängt, Sport zu treiben, respektive wenn die mal in einen Sportverein gehen oder ihre ersten Wettkämpfe machen, dann gibt es ja einige wenige Sportarten, die dann eine Sportfähigkeitsuntersuchung verlangen, die oft auf einem sehr niedrigen Level gemacht wird. Also da wird dann im Zweifel mal ein Ruhe-EKG gemacht, aber mehr auch nicht. Was würdest du sagen, ab welchem Alter oder ab welcher Belastung von Kindern ist es sinnvoll zu sagen, komm, wir machen mal einmal den Check und schauen auch mal ins Herz rein, auch wegen der vererbbaren Fehler?
Ja, ich will sie alle sehen.
weil du Kinder so süß findest, verstehe ich schon, ja.
Nee, in dem Fall tatsächlich nicht. Nee, es macht einfach Sinn. Es macht ganz viel Sinn. Mit der Belastungsuntersuchung ist es ein bisschen so, wir haben zwar sogar ein Fahrrad für die ganz, ganz Kleinen, aber die kriegen das koordinativ einfach nicht vernünftig hin. Also da brauchen die schon so eine Körpergröße von, ich glaube, 1,20 Meter, damit das einfach vernünftig funktioniert. Und dann sind die meistens so im Grundschulalter. Und dann will ich sie alle sehen. Genau, was du ansprichst, gerade der Ultraschall vom Herzen, ich finde es so wichtig. Mindestens once a lifetime. Weil die wirklich schlimmen Sachen, also die angeborenen Sachen, sehe ich nur da, die sehe ich auch nicht immer im EKG. Und ich habe so eine Basisuntersuchung, auf die ich mich auch zurückberufen kann. Auch wichtig, wo wir wieder beim Thema Herzmuskelentzündung sind, wenn ich Vor-EKGs habe, ne, dass ich einfach Vergleich habe, was vielleicht angeboren oder was ist jetzt neu dazu gekommen. Die Untersuchung tut nicht weh, macht eigentlich in aller Regel Spaß. Viele sind danach total euphorisch, weil bei uns ist es so ein bisschen wettgemacht. Es sieht nicht aus wie in einer normalen Arztpraxis, sondern überall hängen irgendwelche Sportfotos rum und es steht ein Laufband rum und die Leute sind auch irgendwie ein bisschen anders drauf. Also da muss man nicht wirklich diese Angst vorm Arzt haben. Das geben auch viele als Feedback nachher. Ach, war ja eigentlich ganz interessant und lustig, war ja gar nicht schlimm. Das heißt, wir tun auch keinem weh. Ich nehme auch den kleinen Kindern kein Blut ab, wenn es nicht irgendwie, also wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Das muss alles nicht sein. Aber ich will ins Herz reingucken. Ich möchte mal über die Ernährung sprechen, das wird nämlich häufig schändlich vernachlässigt. Ich möchte einmal sehen, wie sind die belastbar, ein Gefühl für das Training kriegen. Denn gerade im Jugendbereich, wir hatten letztes Jahr leider einen ganz schlimmen Fall, wo 5 Athletinnen aus einem Team Ermüdungsbrüche hatten. Und das darf nicht passieren. Mhm. Und es ist ein Segen, dass die an uns angegliedert wurden. Also da hat irgendjemand geschaltet und dann konnten wir das Ganze systematisch angehen, weil klar steckte da ein falsches Training auch dahinter. Ganz klar.
Ja, oder also auch eine Mischung aus falschem Training und Ernährungsfragen, ja, weil Ermüdungsbrüche ja oft natürlich auch daher rühren.
Ne? Ja, klar, die kommen hier. Ja.
Dann hattest du ja, sagen wir mal, einen ähnlichen Antrieb wie wir. Wir haben ja rumgehangen im ersten Lockdown und haben gesagt, so, was machen wir jetzt mit unserer Zeit? Ja, Philipp hatte zu viel Zeit, ich auch. Wir wussten beide nicht, was wird denn eigentlich jetzt dieses Jahr? Ja, und wir haben gedacht, es ist alles für die Füße. Und du hast da ganz anders geschaltet. Du hast nämlich gesagt, okay, jetzt beschäftige ich mich mal mit Füßen. Ja? Also erstmal habe ich gar nicht verstanden, seit wann du dich und warum du dich überhaupt das so für Füße zu interessieren. Ich kannte diesen Fetischanteil in deiner Vita bisher noch nicht.
Jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen korrigieren. Wenn es hier ein Fetisch gibt, dann ist er aufs Herz bezogen. Und es ist so, seit der Corona-Zeit schreibe ich auch tatsächlich am zweiten Buch. Und da geht es ums Herz. Und ich möchte sagen, das ist tatsächlich eine Hommage an das Herz, eine Liebeserklärung. Ich kann es nicht anders sagen. Daran schreibe ich noch. Nein, das Buch mit den Füßen ist ein bisschen anders zustande gekommen. Ich gebe dir völlig recht, wenn man meinen Namen hört und mich ein bisschen kennt, wundert man sich vielleicht, hä, wieso Füße? Genauso habe ich gedacht, als der Anruf kam. Das ist jetzt fast 2 Jahre her, da rief mich eine Journalistin an, der ich 5 Jahre davor mal ein Interview gegeben hatte und sagte, hey, ich habe hier eine Anfrage für ein Buch, es soll um gesunde Füße gehen. Für sie wäre das nichts, aber sie hätte dann an mich gedacht. Und dann habe ich wie du gestutzt und gedacht, okay, war Füße, also jetzt nicht mein Kernkompetenzgebiet. Und dann sagte sie doch, der Verlag möchte den Hauptfokus auf einen gesunden Lebensstil setzen. Und da war ich dann wieder im Boot und dachte, ja, das finde ich auch wichtig, das ist mein Ding. Und habe mir das Ganze angehört und habe dann einen gewissen Zeitrahmen vorgegeben bekommen. Habe ich gesagt, ja, mache ich, allerdings in der Hälfte der Zeit, weil dann bekomme ich ein Kind und habe ich keine Zeit mehr. Und so kam es dann, dass ich im Mutterschutz größte Zeit stehend, weil mein Bauch zu dick zum Sitzen war, dieses Buch mit viel Freude geschrieben habe. Musste tatsächlich ein bisschen mehr recherchieren, als ich das jetzt zu dem aktuellen Buch machen muss. Aber das war super spannend, hat mich auch nochmal weitergebracht. Und ich habe dann auch zum Beispiel eben unsere Orthopäde, mit der ich zusammenarbeite, ins Boot geholt, die nochmal interviewt und Freunde, mittlerweile ja, kann man sagen, Freunde wie Björn Otto eben mit ins Boot geholt, mir da nochmal ein bisschen Einblicke geben lassen. Und ich glaube, es ist ein ganz cooles Buch entstanden. Sowohl für den Leistungssportler als aber auch für den, der es noch werden will oder zumindest ein bisschen Sportler werden will. Also ich versuche da wirklich jung und alt und inaktiv und aktiv abzudecken.
Ja, Füße sind ja logischerweise bei Läufern ein oft benutztes Körperteil, ja, aber ja auch eines, wo viele Probleme dann, also ich dachte immer enden, nicht anfangen, sondern eher enden, weil oft ja die Probleme woanders herkommen, als sie dann tatsächlich auftreten. Deshalb gibt es ja auch schon einen Veröffentlichungstermin für dein Buch, Ende des Monats, sag nochmal genau.
20.02.
Ja, 20. in allen 2. Buchhandlungen dann kann man hingehen, gucken, leider nicht.
Das wird schwierig
wahrscheinlich. Aber man kann es schon vorbestellen. Ich habe es tatsächlich schon im Internet gesehen. Also eine Freundin machte mich darauf aufmerksam, hey, man kann es schon vorbestellen und ja, wird es auch als E-Book geben, wer dann nicht das Buch in Händen haben will.
Ja, schauen wir.
Dann werden wir den Link, den du uns nachher noch zukommen lässt, auf jeden Fall hier in den Shownotes noch verlinken. Das heißt, der oder diejenige von unseren Zuhörern, die das interessiert, die wissen dann auch, wo sie suchen dürfen.
Im ersten Skript fühle ich mich natürlich schon direkt komplett gedisst, ja. Viele über 50-Jährige haben Probleme mit den Füßen. So, hallo? Was soll das denn jetzt so gleich wieder?
Den Satz habe tatsächlich nicht ich reingenommen, der wurde mir ein bisschen ab.
Hast du Glück gehabt,
aber ja, ja, aber so ist es. Wobei das ja auch nicht stimmt. Also bei dem Patienten, gut, was ich sehe, den jungen Athleten, sind es auch viele der 30-Jährigen oder so. Das wird Philipp bestätigen können. Also je nachdem, wie man seine Füße nutzt, sind das dann auch die Jüngeren. Dieser Spruch mit den 50, das zählt mehr auf die Allgemeinbevölkerung zu. Und reicht dich, sehe ich natürlich zu den Sportlern. Ganz klar.
Jetzt versuchst du dich zu retten, das verstehe ich, aber
ja. Nein, das ist die Wahrheit.
Jetzt mal der Ansatz. Geht es wirklich darum, dass die Probleme du von den Füßen her aufrollst, oder wie kommen die Probleme, die in den Füßen dann manifestiert werden?
Genau. Ja, das Ganze zielt tatsächlich. Also ich glaube immer, wir sind ein Ganzes, und so ist es auch, wie du schon sagst. Ne? Die Fußprobleme gehen in vielen Fällen überhaupt nicht von den Füßen aus, sondern vom Rücken. Das war ja, Philipp, glaube ich, auch dein Ansatz erstmal bei deiner jüngsten Verletzung, dass du dachtest, ach nee, das ist der Rücken, da war es dann doch die Wade.
Ja.
Das heißt, es gehört sich immer, dass man den gesamten Körper anguckt, das ist ganz klar. Und hier haben wir versucht, eine Brücke zu schlagen aus eben einer gesunden Form der Bewegung, um einfach Probleme zu vermeiden, die kommen. Dazu gehört aber auch zum Beispiel die Auswahl des richtigen Schuhwerks. Studien haben herausgefunden, dass 80% der Deutschen die falsche Schuhgröße tragen. Wie banal, ja, aber da fängt es halt schon mal daran an. Dann gibt es mittlerweile ja Füße für breite Schuhe für breite Füße, für schmale Füße, darauf wird keine Rücksicht getragen. Dann eine Sache, die euch zwei wahrscheinlich nicht so viel betrifft, aber Thema High Heels, ja, da kann man natürlich auch ganz viel kaputt machen.
Ja gut, sagen wir mal, das ist ein anderer Podcast, meine High Heels,
schade,
meine Reizwäsche und ich. Ne?
Genau.
Machen wir mal ein Clubhouse, oder Philipp?
Genau. Dann glaube ich ja immer, Wissen es macht. Das heißt, ich gehe so ein bisschen auf die Anatomie ein, also dass man sich mal ganz kurz beleuchtet, hey, wie ist dieser Fuß eigentlich aufgebaut? Ich sag euch, es ist ein Wunderwerk der Technik, was da an Knochen, Bändern, Sehnen, Gelenken, Gefäßen ineinander spielt. Das ist echt ein architektonisches Meisterwerk, kann man sagen. Dann gehen wir natürlich kurz auf die typischen Verletzungen und dann auch, wie man sie vermeiden kann, allen Deformitäten, Erkrankungen.
Zum Beispiel nicht umknicken.
Ja.
Ich habe mir mal beim Umknicken im Trainingslager Chiclana 2011, Januar, glaube ich, ziemlich genau vor 10 Jahren jetzt, Umknicken passiert. Was nicht passieren sollte, ist, dass dann nicht nur die Außenbänder an- und abreißen, die Kapsel einreißt, sondern die Peroneus Brevis, spricht übrigens für meine Sehnen, die Peroneus Brevis-Sehne zwar auch aufgefasert ist, aber die hat es noch geschafft, den MT5-Ansatz wegzureißen. Das hat man dann auch nicht so schnell entdeckt, weil da so viel Blut im Fuß, im Gewebe war, dass das im ersten MRT auch übersehen wurde. Dann kurz vor Pseudarthrose, erste OP, auch nicht so gut gelaufen, und dann muss man das nochmal operieren.
So, Philipp hat jetzt alle Erkrankungen innerhalb von einer Verletzung aufgeführt, so ungefähr.
Deswegen kenne ich mich mit der Statik von Füßen schon ein bisschen aus, weil ich mich zwangsläufig damals relativ intensiv damit befassen musste.
Ja.
Und da dachte ich mir auch, ist ja irre, wie viel kleine, filigrane Knochenteile da zusammenspielen, und Kuboid und Calcaneus und keine Ahnung, das ist ja ab, also weil das ja auch bei uns Läufern öfters mal fest ist, wenn du irgendwie mit Spikes, was weiß ich, Tempoläufe früher gemacht hast. Ist also auch für mich absolut beeindruckend.
Und es würde mich nicht wundern, wenn das zwar im Trainingslager, aber gar nicht während eines Laufes passiert ist mit dem Umknicken, weil das ist tatsächlich, ja?
Zurück, ja, also im weitesten Sinne, Training war geschafft, wir haben Bergsprints gemacht, aber es war quasi letzter Lauf fertig und wir traben runter zum Ausgangspunkt, wo die Trainer gewartet haben, und beim Runtertraben über so einen blöden Stein auf dem Feldweg da irgendwie drüber, und der war halt relativ hoch, deswegen über diesen Reflexpunkt dann irgendwie drüber und dann Knöchel auf dem Boden, und beim zweiten Mal auftreten dachte ich so, das hat sich nicht gut angefühlt. Und dann guckst du runter und aus dem Schuh, der ja recht straff geschnürt war, quillt schon so Schwellung raus. Dachte ich so, okay, ich glaube, den Schuh ziehen wir jetzt hier lieber nicht aus, damit es noch etwas da unten bleibt. So.
Genau, weil das ist nämlich tatsächlich eine der häufigsten Verletzungen auch im inaktiven Bereich. Einfach mal kurz irgendwie zur Bahn gesprintet, zum Bus gesprintet, das ist schon echt cool. Genauso wie Männer so um die 50, Ralf, wenn du
jetzt geht das schon wieder los.
eine klassische Verletzung sind leider wirklich die Sprunggelenke, weil die Leute sich daran erinnern, hey, ich war echt mal sportlich mit 20. Okay. Sie vergessen die Zeitspanne dazwischen und dann irgendwie sagen, oh, ich gehe jetzt kicken mit den Jungs. Der Klassiker, ja. Und schon ist es Sprunggelenk dahin, genau.
Wie ist es mit Basketball? Ich glaube, Ralf hat auch noch Affinität zu Basketball.
Da sind es mir die Finger, die leiden in aller Regel. Ja, aber klar, kannst du genauso umknicken. Genau, also ich gehe so ein bisschen auf diese ganzen Erkrankungen ein, auf die Bewegung, aber tatsächlich auch auf die Ernährung. Denn es gibt tatsächlich Erkrankungen, die durch falsche Ernährung verschlimmert werden, wie beispielsweise die Gicht. Nur als um ein Beispiel zu nehmen. Also es gibt tatsächlich entzündungshemmende Ernährung. Das heißt, auch darüber wird gesprochen, was ich echt ganz cool finde. Und dann, was mir besonders ganz viel Freude gemacht hat, ich nenne es das Wellness-Kapitel, wird halt so ein bisschen über Peelings und Fußpflege tatsächlich gesprochen und auch Bäder, die dann wohltuend sind nach harten Trainingseinheiten oder Wadenwickeln oder was auch immer. Es gibt ein paar Alltagstipps und dann natürlich jede Menge Fußgymnastik. Sowohl für vor dem Training, nach dem Training, als auch im Büro, unterm Schreibtisch, was man nebenbei machen kann. Also ich glaube, recht umfassend, hoffe ich, ist es geworden.
Wenn wir mal hinten anfangen, dann ist ja ein Punkt, wo die, sagen wir mal, Entwicklungsvorsprünge von afrikanischen Läufern oft dran festgemacht werden, dass sie als Kinder durchweg barfuß nicht nur gegangen sind, sondern eben auch viel barfuß gelaufen sind. Und dass das in unserer Kultur insgesamt ganz stark abgenommen hat. Würdest du dem auch so einen großen Punkt einräumen?
Hundertprozentig. Und ich finde es erschütternd, dass ich in Kitas die Diskussion führen muss, warum geben sie ihrem Kind keine Hausschuhe mit? Es ist doch Winter. So, die Kita hat eine Fußbodenheizung und es gibt Socken. Nein, also lasst die Kinder barfuß laufen. Auch Erwachsene, bitte lauft barfuß, wann immer es irgendwie geht. Ich bin kein Freund davon, das möchte ich leider auch sagen, barfuß durch die Stadt zu gehen. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe eine Zeit lang in Tübingen studiert, wo es viele barfuß laufende Batikröcke gibt. Das halt
ja, ich kann da voll mitreden. Ich war im Sommer erstmal wieder zu Hause in der schwäbischen Heimat und einen Tag war ich mit Barbara in Tübingen, weil das wirklich nur 20 Minuten von mir zu Hause ist. Und genau diese Leute, wirklich.
Hallo, jetzt nicht schon wieder Menschen, die einen anderen Lebensentwurf haben als ihr.
Nein, ja? Aber es ist schon auffallend. Also,
Nein, genau, wir wollen keine Lebensentwürfe verurteilen, aber das lässt mein Medizinherz einfach nicht zu. Da liegen Scherben rum, da liegen Spritzen rum, das ist einfach ganz großer Mist. Man darf barfuß laufen, wann immer es sicher ist. Und dann soll man es bitte auch tun. Es gibt Barfußpfade, da muss man allerdings auch so ein bisschen gucken, wo die sind. Man kann barfuß durch den Garten rennen, zu Hause barfuß laufen. Durch die Stadt fördere ich das sicherlich nicht, nee. Es gibt wohl jetzt so Barfußschuhe, hat mir gerade ein Freund der Orthopäde noch erzählt. Da bin ich mir aber über die Sicherheit, was Scherben und Nadeln angeht, nicht so ganz klar. Also passt da bitte draußen auf, das ist nicht sinnvoll. Auch dieses wirklich barfuß hart trainieren, da gibt es auch welche. Das muss man schon wissen, was man tut. Ne? Also da kann man auch viel kaputt machen. Und es ist sowieso immer diese Hauruck-Aktion. Wenn ich noch nie barfuß gelaufen bin, dann bitte dosiert auch das. Das wird unterschätzt, dass man auch selbst damit irgendwas kaputt machen kann. Aber ansonsten zieht die Schuhe aus, wann immer ihr könnt.
Ja. Das ist ja
dann, also im Alltag.
Ja, genau. Das ist ja der nächste Schritt, dass man sagt, okay, wie komme ich jetzt dazu, dass meine Füße wieder ein bisschen mehr innere Kraft haben und Stabilität haben und so weiter. Also okay, barfuß laufen. Jetzt habe ich vielleicht schon irgendwelche, weil ich über 50 bin, ne, und das ist ja da auch beschrieben ist in dem Buch, irgendwelche Vorerkrankungen, Vorfälle gehabt an meinen Füßen. Und jetzt gehe ich halt barfuß laufen. Da kommt ja sofort eine Reaktion der Füße, ne?
Nein. Wir gehen nicht barfuß laufen. Wir gehen barfuß durch den Alltag. Das ist ein Unterschied. Bis ich barfuß laufen gehe, muss ich erstens ein gutes Lauftraining absolviert haben. Da muss ich wissen, was ich tue. Also nein, der Philipp, ihm würde ich es auch nicht raten. Also barfuß laufen gehen,
wir machen es manchmal noch so oldschool wenn wir wirklich eine Bahneinheit hatten und es ist Sommer und vielleicht jetzt auch nicht gerade so viel Klee auf dem Fußballplatz, sage ich jetzt mal, wo sonst ja gerne auch mal irgendwie Bienen sitzen oder so, dass wir dann mal sagen, wir gehen noch 10, 15 Minuten locker austraben, das machen wir vielleicht schon mal, aber ich erinnere mich noch an einen gewissen Trend, der liegt einige Jahre schon zurück von einem Sportartikelhersteller, wo sehr viele Modelle, die auch in sehr lifestyleigen Farben dann rausgebracht wurden, in unterschiedlichen Härtegraden das Barfußlaufen auch fördern soll. Da habe ich mir auch überlegt, interessant wäre, glaube ich, auch eine Studie gewesen, was da unter Umständen, also Schaden nutzen, sag ich mal. Also vielleicht hat es einigen Leuten den Fuß auch gekräftigt, wenn sie ihn wirklich in der Freizeit einfach so anhatten, also wenn sie in der Stadt waren möglicherweise, aber es gibt bestimmt auch nicht wenige, die den tatsächlich zum Training angezogen haben, zum Laufen. Würde mich mal interessieren, was das eigentlich so mit sich gebracht hat, sag ich mal.
Ja, also ich bin da auch eher für den Alltag, was das angeht, und im Training da bitte vernünftigen Schuh, der meinen Fuß stützt und schützt, wo er soll. Da bin ich zwar auch ein großer Freund von Neutralschuhen. Diese ganzen Stützmechanismen, das sollte meiner Meinung nach viel mehr durch eben Krafttraining für die Fußstabilisierung erreicht werden. Genau, da muss man vorsichtig sein. Und du hast noch einen wichtigen Punkt angesprochen, die Bienen. Also ich selber Bienenallergikerin, wäre echt blöd, wenn man eine Biene trifft, weil man dann eben barfuß läuft. Ja. Also da muss man schon aufpassen. Aber Ralf, du hast völlig recht, um darauf zurückzukommen, wir müssen unsere Füße stärken. Und es ist wie mit allem, und das ist auch für mich als Arzt das Schlimmste, ich sehe immer wieder so Bierwetten, ja, also von 0 auf 100, ich laufe jetzt Marathon, genauso von 0 auf 100, ich laufe jetzt noch barfuß, das soll man nicht unterschätzen. Die Afrikaner, die sind so geboren, die haben eine andere Hornhaut, die hatten halt auch vielleicht dann manchmal keine Möglichkeit, damit dürfen wir uns nicht sofort vergleichen. Das kann man vielleicht über Jahre erreichen, und auch da nochmal, nein, wir wollen keine Lebensstile denunzieren, um Gottes Willen, aber wir müssen auch so ein bisschen aufpassen und gucken, wo lebe ich denn, ja, lebe ich irgendwo auf dem Land, wo nichts Gefährliches rumliegt, oder lebe ich in einer Großstadt mit Scherben und Müll und Dreck, und da ist es sicherlich nicht gesund, so in aller Regel.
Und dann haben Füße ja noch was anderes Schönes, nämlich Reflexzonen, weil die allermeisten Nerven ja, Nervenbahnen da zumindest eine Anbindung haben. Was macht das mit unseren Füßen? Was gibt das auch den Füßen für eine Power auf den Rest des Körpers?
Genau, da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass wir ein Ganzes sind und alle Facetten zulassen sollten. Und es gibt so einen schönen Spruch, wer heilt, hat recht. Und deshalb finde ich, hat auch durchaus die Fußzonenreflexmassage, wenn auch nicht unbedingt 100% wissenschaftlich belegt, ihre Daseinsberechtigung. Das muss gar nicht die spezielle Reflexzonenmassage vom Profi sein. Man selber kann auch seine Füße einfach mal durchgehen. Man wird sich wundern, was man für Verhärtungen, für Knubbel findet. Man drückt vielleicht einen festen Knubbel und merkt so, hä, warte mal, das zieht jetzt bei mir im Rücken. Also das ist manchmal wirklich spannend, wenn man das macht. Und was das für gute Effekte hat. Deshalb legt euch einen Tennisball unter den Schreibtisch, wenn ihr viel arbeitet, und rollt mit den Füßen drüber oder über so eine Mini-Black-Roll. Das ist manchmal wirklich, wirklich schmerzhaft. Und wenn es wehtut, dann heißt es auch, da stimmt irgendwas nicht. Da ist irgendwas verblockt oder verhärtet, was gelöst werden muss. Also da auch wieder der ganzheitliche Einsatz. Wir müssen stärken durch Krafttraining, das es auch durch den Fuß gibt. Wir müssen mobilisieren, irgendwelche Verblockungen lösen, Verkalkungen lösen, und wir müssen pflegen. Die drei Punkte auf jeden Fall. Und trainieren. Trotz allem nützt es nichts. Man muss auch laufen.
Schade. Schade, ich dachte...
Das alleine, alleine geht's so nicht, ne?
Nee, irgendwie nicht.
Ich dachte, ich gehe zur Pediküre. Ich dachte, ich gehe jetzt mal zur Pediküre und läuft dann.
Und dann läufst du schneller. Nee, leider nicht.
Aber wie wichtig ist tatsächlich dieser Bereich Fußpflege? Weil das sehe ich halt bei Männern über 50, dass das schon häufig vernachlässigt wird. Oder eben ja aufgrund einfach zu enger, zu kleiner Schuhe. Ja. Weil gerade Leute, die länger laufen, müssen sich darüber im Klaren sein, dass man mindestens eine Schuhgröße mehr haben muss, weil der Fuß so anschwillt während des Laufens. Ja. Sonst sieht man das ja an den Fußnägeln, ja. Die unschönsten Dinge, die da passieren. Wir wollen das jetzt hier nicht weiter ausführen, aber Philipp hatte angeboten, er wollte seine Füße fotografieren und als Post machen.
Das kann ich keinem antun, ehrlich gesagt. Also, die Füße von Marathonläufern sind jetzt, glaube ich, nicht für Fotos geeignet.
Ja, dafür gibt es Schuhe. Ralf, du sprichst was sehr Interessantes an, denn ich habe tatsächlich schon vor dem Buch, das ist schon ein paar Jahre her, einen Artikel über Füße geschrieben, und der ist in meinem Kopf tatsächlich in einem Trainingslager schon, in dem wir zusammen waren.
Da ist also es mit meinen Füßen zu tun?
Nein, nein, definitiv nicht.
Schon
aber ich
Angst.
Erinnere mich so gerne an dieses Trainingslager, und für die Hörer da draußen, man muss sich das vorstellen, nach langen, langen Radausfahrten kommen dann alle in diese Hotelanlage reingefahren und versammeln sich um den Pool. Da steht dann Material im Wert von vielen, vielen Zehntausenden Euros rum. Auch die Klamotten, die Athleten, und zugegeben, es sind keine Läufer, es sind Triathleten, aber auch die Klamotten, die Leute anhaben, sind im meist vierstelligen Bereich in Summe. Also da wird richtig viel Geld für Material ausgegeben. Und dann ziehen die Athleten ihre Schuhe aus. Und dann habe ich mal den Blick schweifen lassen und dachte, ach du Scheiße, ey, hier wird überall getuned und alles wird irgendwie geblackrolled und das Rad noch ein bisschen schneller gemacht und die Klamotte irgendwie noch verschönert. Ja. Da wird aber was vergessen. Dann dieser Blick auf all diese Füße hat dazu geführt, dass ich tatsächlich damals in der Triathlon-Zeitschrift einen Artikel über gesunde Füße geschrieben habe, beziehungsweise Triathleten, achtet doch bitte auf eure Füße. Und das gilt sicherlich auch für Läufer. Es wird am Training geschraubt, vielleicht auch an der Ernährung, die Physios werden gemacht, aber die Füße werden eben nicht entsprechend gepflegt. Und alleine ein eingerissener Nagel oder eine eingerissene Nagelhaut, das ist eine Eintrittspforte für Bakterien, um es mal wieder medizinisch runterzubrechen und nicht nur aufs Ästhetische. Wie viele Athleten habe ich mit Nagelpilz gesehen? Verdammt nochmal, der ist nicht einfach hinzunehmen, der ist zu behandeln. Das ist eine Schwäche des Körpers letztlich, die man behandeln kann zum Glück und die man auch behandeln sollte. Das sind manchmal auch banale Dinge wie haltet eure Schuhe trocken, desinfiziert sie ab und an, wascht eure Klamotten mit, also gerade die Sportklamotten mit eben entsprechende Waschzusatz, der antibakteriell und auch antimykotisch, also gegen Pilze wirkt. Wechselt die Schuhe mal, lasst Luft an die Füße, schneidet eure Fußnägel vernünftig, dass ihr nicht, also klar, es gibt kaum jemand, der Marathon läuft, der nachher nicht irgendwie mindestens einen blauen Zehennagel hat, aber man kann das schon reduzieren, eben weil die Schuhe perfekt passen und weil man die Fußnägel perfekt geschnitten hat. Und dann gilt es auch, die Hornhaut zu behandeln. Ja, also da vielleicht doch mal zur Feile greifen oder mal ein bisschen einzucremen. Die Hände werden oft gecremt, die Füße werden vergessen. Die Hornhaut kann einreißen. Auch das ist wieder eine Eintrittspforte für Bakterien. Und das kann auch mal im schlimmsten Fall zu Blutvergiftung führen. Ja, also das darf man einfach nicht unterschätzen. Und das ist auch kein Schnickschnack. Und das dauert auch alles gar nicht lange. Das Hornhaut abschrubbeln kann man in der Dusche machen. Und eincremen kann man ab und an mal irgendwie kurz bevor man die Socken morgens anzieht, machen. Also es muss jetzt auch nicht in Arbeit ausarten, aber es sollte einfach regelmäßig passieren.
Und man kann auch tatsächlich ja mal eine Pediküre machen. So teuer ist es nicht, ne? Also es ist eben vergleichbar ungefähr mit einem Friseurbesuch, ja, also sowas
in der. Das Gute ist, trotz Corona, man hält dann den Mindestabstand, wenn die Füße nur.
Das kommt ja auf die Länge der Beine an. Ne?
Also bei dir wird es kein Problem.
Ja, bei mir könnte es knapp hinhauen, ne? Das ist gut. Ja. Ja. Eine Frage habe ich noch, und zwar bezüglich der Carbon-Schuhe, die jetzt ja so Karriere machen. Da passiert ja eine Menge dann eben auch in Richtung Fuß. Hast du eine Idee, was für Auswirkungen das haben könnte oder hat?
Also da muss ich tatsächlich sagen, müsste ich jetzt den Christian holen, der aber nicht da ist. Der hat sich damit befasst, der könnte dazu mehr sagen. Ich kann das nur intuitiv beantworten und sagen, Kave. Also Vorsicht, Vorsicht, das muss man auch können. Das ist ja eine, da ist ja null Federung mehr, kann ja nicht sein eigentlich, Carbon ist hart. Das heißt, da muss man sich auch langsam rantasten, denke ich. Also auf keinen Fall direkt eine lange, harte Trainingseinheit machen, sondern vorsichtig ausprobieren, gutes Feedback geben. Also auf den Körper hören, wie so immer, und da nicht auf Teufel komm raus machen, nur weil der Schuh vielleicht schneller ist, anderes außer Acht lassen. Also da rein intuitiv würde ich sagen, muss man vorsichtig mit umgehen. Es kann gut sein, keine Ahnung, gestehe ich, kenne ich mich noch gar nicht so gut aus, aber sicherlich muss man das mit Vorsicht testen.
Aber du sagst das Entscheidende, wenn der Schuh schneller ist, dann sag mal irgendeinem,
da ja. Da machen sie wieder alle. Yes. Ja, nützt aber nichts, wenn ich damit genau einmal laufe und danach drei Wochen humpel, das meine ich. Ne? Also, weil da einfach ganz andere Kräfte auf den Fuß einwirken werden, definitiv durch den Schuh. Das kann ich auf dem Rad machen, wo ich den Fuß gar nicht so zwingend brauche. Beim Laufen muss ich da schon, glaube ich, echt ordentlich aufpassen. Ist so, Philipp, fass mal zu, aber so ein intuitiv.
Ja, also da bin ich natürlich jetzt auch nicht repräsentativ für die Profisportszene, weil da wissen wir ja, Vernunft ist da ist nicht ganz oben in der Prio-Liste, sondern es geht um Zeit und deswegen ist das ein Thema, was uns seit 4 Jahren, also angefangen hat vor 5 Jahren eigentlich schon uns zu beschäftigen und das halt jetzt über die Jahre schon sich rauskristallisiert hat, dass das doch einen eklatanten Unterschied macht, ob du solche Schuhe läufst oder nicht. Aber auch da, wir haben es vorher eingangs ja schon besprochen, Profisportler denken nicht ans Leben nach der Karriere oder was sind die negativen Side-Effects. Man ist ja immer nur auf das Positive in Form von Leistungszugewinn möglicherweise fokussiert. Und ich bin gespannt, also ich glaube, dass als Profisportler, nicht, dass wir vernünftig sind, aber ich glaube, wir haben natürlich teilweise schon extrem gutes Gespür für den Körper. Also ich hatte auch den Eindruck, als jetzt mein Sponsor, als Adidas dann damit, also sagen wir mal, ein konkurrenzfähiges Modell rausgebracht hat, war ich einer in der frühen, sagen wir mal, im weitesten Sinne Testphase dabei, wo die Schuhe zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und ich fand auch, es ist am Anfang ein sehr fremdes, ungewohntes Laufgefühl. Ich fand nicht, dass es so hart war, weil sie hatten, haben es ja auch geschafft, dass, also diese Stack-Height, sag mal, also die Höhe Sohle eigentlich im weitesten Sinne, schon sehr stark zu verdicken. Das heißt, du hast eigentlich gar kein Gefühl, dass du jetzt irgendwie total auf hartem Asphalt rennst und in diesem Zusammenspiel mit dieser Carbonplatte hast du ja trotzdem einen krassen Impact, weil der Schuh auch so vorgebogen ist. Also eigentlich kippst du den, du musst eigentlich, egal wie du auftrittst, der Schuh kippt dich auf den Vorfuß und dann hilft dir diese Carbonplatte, gibt dir einen Impuls, der das schon sehr viel, sagen wir mal, erleichtert. Die Frage ist nur, und ich habe am Anfang schon gemerkt, du läufst anders, du musst auch anders dich konzentrieren, wie du deinen Schwerpunkt triffst, um das optimal nutzen zu können. Ich hatte zum Beispiel am Anfang eher das Gefühl, Oberschenkelrückseite, so Hamstrings, es fühlen sich komisch an, weil du so einen kurzen Bodenkontakt eigentlich trotzdem nur hast. Das war ein Anpassungsprozess, wo man gemerkt hat, da muss die Muskulatur sich irgendwie umstellen. Aber ich denke, und das wird man erst sehen, wenn diese Corona-Zeit vielleicht ja irgendwann mal vorbei ist und wir wieder Massenevents auch haben werden, da wird wirklich wahrscheinlich, ich krieg's jetzt sonst nicht so mit, aber das wird in der breiten Masse spätestens jetzt schon richtig verbreitet sein, egal ob das von Adidas ist oder von anderen Herstellern, weil jeder Hersteller hat jetzt spätestens jetzt mindestens ein Modell im Angebot und logisch, die Leute sehen das bei den, selbst wenn es in 2020 wenig Rennen gab, aber die Rennen, die du gesehen hast, da hast du nur solche Schuhe gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, im Triathlon sowieso, weil da die Leute ja sowieso auch Material
die sind noch verrückter.
Aber genau, aber auch im Laufbereich, sobald wir mal irgendwann wieder größere Marathons haben werden, wirst du, glaube ich, sehr viele Menschen, ob das für die jetzt wirklich den großen Impact hat, sei mal dahingestellt oder ob das überhaupt sinnvoll ist, aber ich glaube auch, dass das da sehr stark Einzug halten wird, wie bei vielen solchen Trends.
Aber ich glaube gerade, was du sagst mit dem Impact, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du als Leistungssportler kannst den vielleicht wahrnehmen und dann auch darauf reagieren und umsetzen und da sehe ich aber schon ein Problem für den nicht so versierten Anfangsläufer oder eben Hobbyläufer, dass er mit dem Impact eben nicht umgehen kann und dann es zu anderen Verletzungen kommt. Also das meine ich mit Vorsicht sein. Da meine ich jetzt gar nicht irgendwie die lange Sicht, sondern ganz akut, dass dann halt schneller mal irgendwie vielleicht auch schon ein bisschen labiles Knie das nicht mehr mitmacht oder was auch immer. Ne? Deshalb, ich sage egal, um Gottes Willen nichts gegen Schuhe, sondern nur seid vorsichtig und tastet euch langsam ran. Ja, so wie ich nicht gleich vielleicht mit 30-30ern anfange, wenn ich blutiger Anfänger bin, sondern vielleicht mal 20-40er oder so.
Ja. Ja, wobei ich hatte ihm das schon auf dem Rad empfohlen. Er ist totaler Anfänger auf dem Rad, aber ne, so 6-mal, 10-mal 30-30, finde ich, kann er schon machen mit 300 Watt. Also, come on, er muss ja ein bisschen eine Herausforderung haben.
Da ich ja keine Wattanzeige habe, halt immer all out, oder?
Dann wundert ihr euch über den Puls. Nee, ist richtig. Herr Scholz, gut angeleitet.
Er muss ja auch ein bisschen Spaß haben, ne? Ein bisschen Herausforderung haben. Was soll ich ihm sagen? Das heißt, zwei Stunden ganz ruhig. Das macht er doch nicht.
Auf jeden Fall langweilig. Auf der Rolle geht länger als eine Stunde, finde ich eh ganz selten. Da muss schon guter Film laufen oder irgendwie Swift
an. Echt brutal.
Aber ich sehe schon, Philipp, nächstes Jahr kommst du mal mit in Trainingslager mit uns, dann viel Spaß.
Und dann dürft ihr mich ständig vorm Ertrinken retten.
Ja, das also, ist gar kein Problem. Genau, da musst du dir gar keine Sorgen machen. Ne? Aber weil wir ja bei Schuhen gerade waren, es ist ja auch eine spannende Entwicklung, wenn man jetzt mal so Long Range anschaut, dass ja so Wellenbewegungen da drin sind.
Voll.
Erst waren es, sagen wir mal so, in den 70ern ganz, ganz, also praktisch ja nur ein Schutz vor den Splittern und Steinchen. Ja. Dann kam irgendwann über Nike Dämpfung. Ja, und dann hieß es dämpfen, dämpfen, dämpfen und eher sich dem Waldboden annähern und so weiter. Dann hieß es, das ist vielleicht doch nicht so gut, weil das eben die Auswirkungen in instabile Hüften, Knie etc. da sind. Dann ging es zumindest, was die Top-Schuhe anging, wieder zu brettharten, maximal asketischen Schuhen, die du ja, Philipp, glaube ich, auch immer noch hast, ne? Und im letzten Jahr ja im Prinzip noch gelaufen bist. Und jetzt ist man halt bei dieser Carbon-Geschichte und dann auch die Frage eher mit gedämpften Elementen oder ohne. Welche Auswirkungen haben solche Sachen auf Füße oder ist das eigentlich nicht mehr wichtig, wenn man die Füße gut vorbereitet hat?
Doch, das ist enorm wichtig. Und grundsätzlich bin ich auch der Meinung, man muss nicht jeden Trend mitmachen, um da auch wieder die Brücke zum Triathlon zu schlagen. Da ist es schon extrem, ne, was da alles so an Trends kommt. Da ist auch viel Humbug immer mal wieder dabei. Das muss man auch ganz klar so sagen. Ich finde, also zum einen wird es ja immer geraten, laufen mehrere Schuhe. Wenn ihr ein gewisses Maß an Kilometern lauft, dann lauft nicht nur den einen Schuh, sondern wechselt da ein bisschen durch. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich selber finde Neutralschuhe grundsätzlich schon gut, weil ich finde, der Fuß, die Muskulatur sollte das grob erledigen und nicht irgendwelche künstlichen Stützen, weil die den Fuß ja hintenrum wieder schwächen. Und dann, ob ich einen brettharten Schuh laufe oder einen mit ein bisschen mehr Dämpfung, ganz ehrlich, das darf auch ein bisschen Geschmackssache sein. Also das darf auch ein bisschen Wochensache sein, mal laufe ich das, mal laufe ich das. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich gerade im Wald laufe oder ob ich auf der Straße laufe. Ich habe zum Beispiel einen Schuh, den liebe ich auf der Straße, der macht mich wahnsinnig im Wald, ja, weil da jeder doofe Stein sich drin verfängt und das stört mich wie verrückt. Ralf nickt wahrscheinlich.
Ich habe so eine Vermutung, welche Hersteller das ist.
Ja, ich glaube, wir wissen alle, was ich meine. Ich habe es aber gut umschifft, finde ich. Ja, also sowas zum Beispiel, ne, das muss man auch ein bisschen für sich selber rausfinden. Und ja, man darf es nicht unterschätzen. Also wenn ich nicht gewöhnt bin und dann so einen brettharten Schuh laufe, man darf sich, das ist übrigens ein typisches Problem, dass sich der Laiensportler dann mit Profis wie dir, Philipp, vergleicht und sagt, ah, der Philipp läuft, dann mache ich das auch. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Das darf nicht sein. Die Laien vergessen häufig, dass die Profis halt auch ganz andere Voraussetzungen haben. Ihr habt Zeit, euch nur ums Training zu kümmern, um die Regeneration, um die Ernährung. Und der Laiensportler muss ja nebenbei noch arbeiten und Geld verdienen oder was weiß ich. Also ganz andere Belastungen. Wir können das nicht 1:1 setzen. Und genauso ist es mit den Schuhen. Dazu kommt dann noch, wie ist mein Fuß geformt? Was habe ich für eine Vorbildung sozusagen? Also da gibt es sicherlich nicht die eine richtige Lösung, sonst gäbe es auch nicht so viele Modelle.
Und nicht jeder Schuh, der 250 € kostet, muss geil sein. Ich habe mir gerade Schuhe bestellt, die sind super geil. Ich sage noch nicht, von welchem Hersteller. Ja, die sehen so endgeil aus, ja.
Kosten 350 €.
Möchte nicht darüber sprechen. Er kommt erst im März. Ja? Ich sag's noch nicht. Ich tease schon mal hier maximal an. Ja? Ich möchte noch über nichts sprechen, aber ich kann nur eins sagen.
Nur noch Brot
sehen
und Wasser.
Total geil aus.
Die Frage, die sich jetzt mir stellt, ist, warum kommen die erst im März? Ist der noch nicht released oder wird der gerade erst noch zusammengebaut?
Kannst du zwar weiter fragen, aber ich gebe keine weiteren Antworten.
Lieferschwierigkeiten zwecks Corona. Aber Ralf, wie ein gemeinsamer Freund von uns aus dem Trainingslager noch immer sagt, good looking first.
So, here we go. Ursula, ein Punkt noch und zwar auf eurem kurzen Sheet stand was drauf von Kräutern. Ja.
Ja.
Muss ich jetzt diese Kräuter auf die Füße aufbringen oder muss ich die zu mir nehmen? Oder wie wirken und welche Kräuter wirken gut auf den Gesamtorganismus in Richtung Füße oder umgekehrt?
Ah, so war es auch. Ich bin tatsächlich ein großer Kräuterfreund. Das wird man nicht meinen. Ich bin jetzt nicht irgendwie esoterisch angehaucht oder sonst wie, aber die Heilkraft von Kräutern wird völlig unterschätzt. Und hier möchte ich auch differenzieren. Es gibt Homöopathie, das ist was anderes. Damit habe ich nichts zu tun. Und es gibt Naturheilkunde. Und da werden Kräuter hochdosiert, wie die eben schon benannten und tatsächlich auch in meinem Buch erwähnten Olberstropfen. Nehmen wir die als Beispiel. Ja? Da drin ist hochdestilliertes Pfefferminzöl, Kajeputöl und Eukalyptusöl. Und das sind alles Kräuter, die enorme Wirkung haben, sowohl innerlich als auch äußerlich. Beispiel, ich habe mir den Fuß umgeknickt, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie Philipp das vorhin beschrieben hat, da hilft auch kein Öl mehr. Aber so die Alltags Kleinigkeiten und dann schmiert man diese Kräuter auf und die heilen tatsächlich. Die kühlen, wirken verblutungsdurchbessern, je nachdem, was ich eben benutze. Und dem ist unbedingt Rechnung zu tragen, sowohl eben von außen als auch in der Ernährung oder über Tees. Wir kennen das alle, man hört es ja vielleicht, meine Stimme ist angeschlagen, auch da helfen ganz, ganz klar Kräuter in der richtigen Dosierung. Natürlich muss man ein bisschen auf die Wertigkeit achten, also dass man da Biokräuter verwendet und sich da nicht irgendwie die Schadstoffe reinpfeift und muss so ein bisschen wissen, was man tut. Aber dem habe ich viel Zeit gewidmet und glaube da tatsächlich auch dran. Es ist wohltuend und hilft Körper, Geist und Seele, möchte ich fast sagen. Also Kräuter sind was Gutes und sei es das Lavendelbad nach einer harten Trainingseinheit mit ein bisschen Pfefferminzöl drin.
Welche Kräuter benutzt du, Philipp? Ich weiß es gar nicht. Benutzt du Kräuter?
Noch keine, aber ich habe manchmal so doch ein heißes Bad nach einem Longrun finde ich auch schon immer noch gut und dann habe ich da aber meistens irgend so eine, was ist das denn so, diese, gibt's so Pulver, Magnesium-Zeugs, was auch immer, riecht gut und man fühlt sich refreshed danach, keine Ahnung.
Ja, wenn es gut riecht, sind da wahrscheinlich auch Kräuter drin.
Es hat niemand gesagt, dass du das...
Und dann hast du ein paar Ideen.
Niemand hat gesagt, dass du Waschmittel in dein Wannenbad reinschieben sollst, auch wenn es vielleicht ein bisschen sauberer macht oder sowas.
Magnesium ist grundsätzlich auch nicht schlecht, wenn man es isst, Philipp, wobei du jetzt nicht deinen Badezusatz essen sollst, aber...
Ja, ich glaube, ich muss mal gucken, was das für ein Hersteller überhaupt ist, aber also selber gekauft, aber ich glaube, der Trick dabei hätte sein sollen, dass das über die Haut irgendwie auch aufgenommen wird. Das weiß ich nicht, ob das funktioniert, aber.
Doch, klar. Also das Magnesium.
Echt?
Nee, das nicht. Okay. Aber Kräuter, okay. Die Kräuteressenz.
Ja, Kräuter, okay. Ja.
Das ist ja das Spannende.
Und dann durchs Bad durch die ätherischen Öle. Hm?
Ja, das ist ja das Spannende. Man hat ja irgendwie früher immer gelacht, bei Asterix war der Druide ja. Durchaus hoch geschätzt, ja. Aber da kommt das ja tatsächlich her. Das sind ja, ich will jetzt nicht sagen hunderte, aber eher ja tausende Jahre lange Erfahrung der Menschheit mit Pflanzen, ja, und der Wirksamkeit von Pflanzen oder pflanzlichen Stoffen, die ja nachgewiesen sind und die halt tatsächlich funktionieren. Und die funktionieren auch heute noch, weil sich unser Körper ja nicht wesentlich verändert hat seitdem.
Ja, und was aber immer vergessen wird, zum Beispiel Digitalis, das ist ein sehr starkes Herzmedikament. Das ist Fingerhut. Das ist eine Blume, eine Pflanze. Und das Paradoxe ist ja, dass viele Menschen an die Wirkung glauben, wenn es in Tablettenform ist. Und wenn ich ihnen das Gleiche aber als Kräuterelixier eben gebe, dann sage ich, ach, Hexerei, ah, Pillepalle, sonst wie. Kräuter haben eine ganz gute Wirkung. Und in vielen, vielen Medikamenten, also viele Medikamente kommen ja aus der Natur. Das haben nur viele nicht verstanden, dass es dann einfach nur in Tablettenform gepresst wurde. Und von daher bin ich ein ganz großer Freund von gesunder Küche, frischer Küche, verwendet Kräuter in jeder Hinsicht, definitiv.
Fantastisch. Wann kannst du wieder laufen gehen?
Ganz kurz, das muss ich jetzt noch sagen. Ja. Die Ernährung muss insgesamt bitte, bitte in Fokus gerückt werden. Das sehe ich immer wieder. Es wird an allem getunt und die Ernährung vergessen. Das funktioniert nicht. Ja, ein Auto fährt auch nicht ohne Benzin. Und ein Körper auf dem Niveau wie Philipp, das hat aber eigentlich auch alle anderen Motoren, Körper, brauchen die Bestandteile, die uns nur eine gesunde Ernährung bieten kann. Sonst nutzt das beste Training nichts. Das wird leider immer vergessen. Das noch dazu. Kurz.
Ja, dazu haben wir zwar schon mal ein Special gemacht, aber ich habe das Gefühl, Philipp, da müssen wir bald noch mal was nachlegen, ja, in vielerlei Hinsicht, weil
wird nötig sein.
Da kommen ja täglich neue Dinge dazu. Ja, die Basics seien hier an dieser Stelle schon mal genannt. Ja, grüner Tee,
Kuchen.
Kaffee, Kuchen, ja, das zweite Stück Kuchen, ja, und abends zum alkoholfreien Bier ganz dringend ein paar salzige Nüsse dazu. Ja, also dann können wir schon nicht mehr so viel falsch
machen. Dann ist man schon gut aufgestellt, meinst du? Ja.
Wir sagen erstmal vielen Dank, Ursula, weil das spannend ist. Und ich glaube und hoffe auch nicht nur für uns, sondern für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und unsere Gemeinde. Da sind wieder so viele Dinge, um nachzudenken und um Anreize zu finden. Ja, das Kräuterthema haben wir, glaube ich, jetzt nur wirklich nur angepiekst, weil da steckt, glaube ich, so viel noch an Power drin. Das hatten wir auch mit Dr. Feil schon mal am Rande besprochen, weil er in seinem Buch ja, Ursula, wir kennen ja Dr. Feil aus den Vorträgen im Trainingslager, wo wir oft auch sehr drüber gelacht haben. Aber wenn man sich zum Beispiel die Kräuterpassagen in dessen Buch anschaut, da geht es jetzt eher um Ernährung. Das ist halt sehr vernünftig gedacht, weil die Rückbesinnung, dass es nicht nur Salz und Pfeffer gibt in der Kräuterwelt. Ja,
und Chilis.
Genau.
Ja, bei Dr. Feil.
Ja, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber gut. Aber insgesamt ist das ja so eine riesige Welt, die sich da eröffnet, ja, mit dem man wirklich extrem Dinge positiv beeinflussen kann. Ja, Wellbeing bis hin zu Leistungsfähigkeit, das ist ein Füllhorn.
Ja. Und Herzgesundheit. Also ich schreibe ja wirklich gerade in den letzten Seiten meines zweiten Buchs und da ist auch ein Riesenkapitel Ernährung, weil es wird so viel unterschätzt. Also man kann so viel Krankheit vermeiden und auch deutlich verbessern durch eine Ernährung. Und du kennst mich, ich bin hier nicht, also ich bin weder vegetarisch noch vegan unterwegs, noch würde ich das irgendwie fördern wollen. Es geht hier wirklich um ein spaßvolles Essen, wo auch Torte erlaubt ist und Tiramisu erlaubt ist, aber dennoch bewusst und so ein bisschen wissen, was man tut. Damit kann man enorm viel reißen und ganz ohne irgendwelche Zusatzstoffe oder Substitutionen.
Und ich war vorhin Radfahren und habe noch keinen Kuchen und du redest die ganze Zeit über Kuchen und ich habe jetzt wahnsinnig Kuchen. Ich glaube, das ist
furchtbar. An dieser Stelle noch mal ganz kurz.
Da werden Waffeln gezeigt und zwar wahrscheinlich selbst. Und dieses Lachen von Dr. Ursula Manunzio zeigt euch, dass sie sich schon erfreut, sich da gleich drüber herzumachen. Ganz herzlichen Dank, Ursula. Super schön, dass du Zeit hattest.
War klasse, hat riesen Spaß gemacht.
Inspiriert hast.
Ja, danke für die Einladung. Ja? Hat mich total gefreut, hat Spaß gemacht.
Ja, und ihr Lieben, in unserem fantastischen Linktree könnt ihr alle Punkte finden, wo ihr uns auf den Social-Media-Kanälen findet, auch unseren fantastischen Masken-Shop. Und Philipp,
wir haben noch ein paar, ja. Wer noch Masken kaufen möchte, auch vielleicht als eine hoffentliche Erinnerung, die bald verblassen wird, sage ich jetzt mal. Es gibt noch ein paar und ich habe auch noch einen Stapel Autogrammkarten. Feel free to write us.
So, und du hast jetzt noch 2 Tage Radfahren und dann wieder laufen. Also Sonntag wieder laufen?
Nee, morgen, wenn wir online gehen mit der Folge, wird wahrscheinlich ein alternativer Tag nochmal sein, so Rolle wahrscheinlich und ein bisschen Mobi etc. am Nachmittag, aber Samstag wird schon die nächste Laufeinheit gesetzt, wir haben ja nicht so viel Zeit, Ralf, also wenn ich noch irgendwie dieses Jahr versuchen soll, an der Startlinie zu stehen, dann haben wir leider nicht die Zeit für einen ganz klassischen Reha-Einstieg, also Vernunft im Hinterkopf, ja, aber wir müssen schauen, dass ich Ende nächster Woche hoffentlich voll belastbar bin, weil sonst wüsste ich nicht so laufen, genau, wie wir einen Marathon in Bestzeit vorbereiten wollen, ehrlich gesagt.
Du nimmst halt einfach den 80% Teil aus dem 80-20 Teil, den nimmst du jetzt mal genau in die massive Mitte, ja, und absolut rennst halt extensiv, ja.
Genau. Ich freue mich gerade über jeden Laufschritt, muss ich sagen. Also wie gesagt, die 15 Minuten heute oder 16 Minuten, die waren ja schon fast wie ein Drogenrausch, muss ich sagen. Ich bin schon gespannt auf Samstag, ich kann es kaum erwarten.
Oh, das würde ich ja gerne noch den Laufanfängern mitgeben, dass es tatsächlich zu einem Drogenrausch werden kann, weil ganz ehrlich, wenn man doch mit Laufen anfängt, fühlt es sich erstmal scheiße an. Halte durch, ja, irgendwann wird es geil. Auf jeden Fall.
Das ist die Wahrheit,
absolut. Und das ist ein perfektes Schlusswort. Absolut. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und noch schöneres Wetter als bei Philipp heute und mehr Spaß beim Laufen. Bis nächste Woche.
Macht's gut, wir hören uns.
Ciao. Thank you.